Und das ist aber so Kunst, das ist so ein beharrliches Mysterium, das irgendwie keiner so richtig lösen kann. Und ich glaube, das ist halt nach wie vor der Punkt, warum es halt einfach nur immer gibt und auch nach wie vor Menschen gibt, die das einfach annehmen und schätzen und denen das einfach irgendwie persönlich was gibt. Es gibt gewisse Grundbedürfnisse, die man so als Mensch hat, nämlich so das Bedürfnis, Luft zu holen, du musst was essen, wir müssen schlafen. Es gibt Gemeinsamkeiten, die haben wir einfach alle, egal wie wir jetzt da persönlich ausgerichtet sind. Aber ich glaube, dass Kunst und auch Musik da dazugehört. Auch wenn man das jetzt nicht so versteht oder so, das ist ja eigentlich nur so umso schöner, weil wir leben in einer durchtechnisierten Welt, irgendwie, wo alles bis ins Letzte erforscht wird und was ja teilweise auch super ist und so, aber wir brauchen ja einfach nur irgendwie wir brauchen eine Transzendenz. Ja, das ist der Fluch des Stadtlebens. Man kommt entweder so von der absoluten Geräuschkulisse nachher dann einfach so in die absolute Stille dann oft so rein. Das ist ein bisschen hart, ja.
Wir sind da im Probekeller eigentlich, oder jetzt?
Richtig, die Kemenate.
Die Kemenate. Das ist dein Nachdenkraum.
Genau, da kontempliere ich über das Leben und über die Musik.
Aber ist es immer so ruhig da oder hört man sonst oft mehr die anderen Leute?
Gegen am Abend fühlt es sich nachher meistens. Also
Ja.
da würde man jetzt so sitzen und nehmen wir so die Subbässe durchhören irgendwie. Aber es ist eigentlich ganz gut, so akustisch ist es eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Und vor allem, also man kann da halt, was das Gute ist, man kann auch in der Nacht rein, wenn es dann jetzt mal juckt.
Ja.
Und das ist schon ganz gut. Also du hast nämlich in Wien halt, wie schon geredet, also oft mit den Räumen ist es schwierig. Ja. Aber hier ist es eigentlich, kannst du 24/7 irgendwie was machen. Hat sich noch nie wer aufgeregt.
Okay,
Ja.
das ist also gut isoliert und.
Ja, scheinbar. Oder irgendwie, alle anderen sind sehr tolerant. Eins von die zwei. Ja.
Das ist schon interessant, weil wenn man dann irgendwie da im 9. Bezirk daherkommt zu dir und draußen ist es einfach extrem laut und dann geht man da runter und dann
Ja.
ist diese Stille, die einem fast ein bisschen erschlägt dann im ersten Moment.
Ja.
Brauchst du das dann auch, um irgendwie nachdenken zu können?
Ja, tatsächlich, ich bin wirklich, also eigentlich grundsätzlich ganz schlecht so in so Multitasking-Situationen und das schlägt sich auch so auf meinen kreativen Prozess. Also ich muss da wirklich so das Gefühl haben, dass ich jetzt wirklich gerade einfach indisposable bin. Also ich brauche immer so ein Zeitl, bis ich dann wirklich so reinkomme in diesen Flow, in diesen Fluss, einfach zum Schreiben und zum Komponieren. Dafür habe ich den Vorteil, wenn ich dann drinnen bin, ist es super. Also dann bin ich sehr produktiv. Aber ich muss dann immer irgendwie so diesen Angle-Point irgendwie finden, dass ich da reinkomme. Und da brauche ich wirklich echt, da muss ich ungestört sein. Also, ja.
Wie musst du es da so persönlich gehen, damit du da so reinkommst?
Das ist immer eine gute Frage. Da müsste ich mehrere Fässer auf einmal aufmachen. Also ich glaube, was glaube ich? Es ist sehr individuell. Also wenn man meine Musik irgendwie so hört, es ist ja jetzt nicht so der Feel-Good-Stuff. Ja. Also das war jetzt eigentlich noch nie das, was ich so, sag jetzt einmal, musikalisch verstoffwechselt habe, so irgendwie. Ich glaube, für mich ist es immer so ein Katalysator und ein Ort der Psychohygiene und irgendwie auch so ein Seelentrost, dass ich einfach so Emotionen einfach nachher dann in Klang wandle. Und das ist immer so ein sehr diffiziler Prozess und ich glaube, jedes Lied ist anders. Das macht andererseits den Beruf sehr spannend. Auf der anderen Seite ist es halt manchmal total mühsam, weil auch irgendwie so nach Jahren des Musikschaffens denke ich mir so, bitte, ich würde ein Handbuch, wie mache ich es? Ja? Und ich kann es aber einfach noch selbst einfach überhaupt nicht sagen. Also es ist immer wirklich so ein Trial-and-Error-Prozess und ich tue mir da, ich habe dann nach wie vor einfach überhaupt kein Rezept. Also ich muss das eigentlich jedes Mal immer wieder von vorne lernen. Also das ist, weil es einfach immer so anders ist und man merkt es dann auch so mit dieser Zeit, die man da verbringt nachher dann dabei. Es ist irgendwie, ein Lied ist in einer Viertelstunde geschrieben, das andere ist dann irgendwie, ich habe auch schon Lieder, wo ich irgendwie so jahrelang dran rumgeschrieben habe und die nie veröffentlicht habe. Das gibt es auch, das sind immer so die ganz frustrierenden Endgegner.
Die liegen dann irgendwo rum quasi.
Genau, die habe ich dann irgendwo auf meinem iPhone und ich denke mir, ich lösche es nicht, irgendwann bringe ich es raus. Und dann hören wir es an und denke mir, irgendwie nicht so gut.
Wäre das dann manchmal besser, das gleich irgendwie ad acta zu legen oder zu löschen?
Wahrscheinlich. Ich bin da ein bisschen einfach zu clingy einfach. Also ich hänge da dann einfach irgendwo so dran und denke mir so, ach, das muss doch. Und jetzt habe ich dieses Rätsel nicht gelöst. Das ist so, wie wenn man so ein Kreuzworträtsel am Tisch liegen lässt und ein Zeilen fällt. Das ist Und man hat aber nichts zum Nachschauen.
Es gibt die Auflösung nicht.
Auflösungsseite.
Die steht erst in der nächsten Ausgabe.
Genau. Und die kommt aber nicht.
Ist verloren gegangen. Ja.
Aber ich werde besser, das zu akzeptieren, irgendwie, dass es auch sowas gibt. Also das habe ich mir irgendwie lange nicht vorstellen können, dass ich einfach unfertige Songs irgendwo rumliegen habe, weil das so gegen mein Naturell irgendwie so entspricht. Ich bin auch so ein Typ, das ist auch natürlich so eine fragwürdige Eigenschaft, aber ich bin auch so ein Typ, der so Bücher dann fertig liest, obwohl sie ihm nicht gefallen.
Okay.
Ja, ja, also so, was da könnte man jetzt wahrscheinlich irgendwie so eine leichte Zwänglichkeit interpretieren, zu Recht. Aber ich will so Sachen immer durchziehen. So. Mhm. Und
aber es muss die wahrscheinlich dann grundsätzlich schon ein bisschen interessieren.
Auf jeden Fall.
Also das muss schon gegeben sein.
Genau. Also ich übe das jetzt auch richtig. Also ich habe jetzt auch wieder ein Buch abgebrochen und war ganz stolz auf mich
noch. Schnell weiterschenken oder?
Bücherkasten oder weiterschenken.
Ja, stimmt. Nicht daheim liegen lassen.
Genau, wichtig, weg aus dem Sichtfeld. So fertigstellen ist für mich irgendwie so ganz wichtig und ich glaube, das ist so eine Sache, wo man als Künstler oder Künstlerin, die halt immer was schafft, was man nicht so sehen kann. Ja? Das sind ja ätherische Produkte, die wir da irgendwie, außer natürlich jetzt in der bildenden Kunst ist es vielleicht ein bisschen anders, aber das sind so ätherische Produkte und du willst es aber trotzdem dann irgendwie zumindest für dich selbst so. Mhm. Weil sonst bewegt sich alles um dich und alles fliegt so ein bisschen weg, habe ich dann also das Gefühl. Also da bin ich dann selbst so in meinem eigenen Chaos ein bisschen gefangen einfach.
Ist das so das Problem, dass man jetzt nicht Tischler ist zum Beispiel und dann macht man quasi einen Tisch fertig?
Ja, ja.
Und da kann sich jeder was vorstellen unterm Tisch oder beim Sessel oder keine Ahnung was.
Ja, ja.
Da hat man sowas zum Angreifen.
Genau, also das ist eigentlich ein guter Vergleich. Ich wollte eigentlich so was Ähnliches bringen, nämlich mein Papa hat so einen Bauernhof in der publiken Welt. Und da habe ich, also das ist nach wie vor, im Sommer mache ich das auch oft noch, dass ich ihm beim Holzarbeiten helfe. Und dann kommen irgendwie so, mein Papa ist schon relativ alt und dann kommen aber so ein paar Buddies von ihm und das ist dann immer so ein Happening irgendwie. Und dann wird halt irgendwie Holz gemacht und am Ende des Tages...
Holzklirben,
genau. Und dann wird natürlich ganz akkurat geschlichtet, sodass gut belüftet ist, der Stoß und so. Also das ist immer sehr schöne Aktivität und am Ende des Tages hast du den Holzstoß. Also du weißt ganz genau, wie viel habe ich heute gemacht. Mhm. Und dann ist halt jeder total fertig und sitzt mit einem Bier und starrt apathisch nach vorn, aber du hast halt dann irgendwie so...
Man ist geniert.
Ja, genau, ja. Das ist wie so nach so einem Skitag irgendwie, ist man dann noch so komplett weich. Aber das ist schön. Also, und du bist aber, du hast da Zufriedenheit dann auch nachher. Und ich glaube, in der Kunst und in der Musik ist das halt ein langsamerer Prozess. Also so wie jetzt halt eben, wo ein Album rauskommt, ist es dann immer gut, weil du hast halt was, das ist zum Angreifen, mhm. und das kannst du dann anderen Menschen auch weitergeben. Und man hat dann auch selbst irgendwie das seltene Moment, wo man zu seiner Musik auch ein Bild hat, weil es gibt ja dann auch Artworker und so. Aber das sind halt rare Momente eher. Also das macht man ja jetzt nicht irgendwie jede Woche oder vielleicht sogar nicht jedes Jahr. Und da muss man halt dann irgendwie sich so Rituale schaffen, mhm. glaube ich, wo man halt nachher dann irgendwie auch merkt, dass ein Fortschritt passiert, so im eigenen Schaffen. Weil sonst, es gibt ja diesen bekannten Spruch, man kocht im eigenen Saft, mhm. also das ist sehr oft so, glaube ich. Also da, und dann aus dem Saft muss man halt so gut wie es geht raus.
Hast du dieses Gefühl, so im eigenen Saft zu kochen, auch wenn du da im Studio sitzt allein und einmal so einen Tag nichts weiter
Ja, das gibt es total quasi. Oft, ja. Also, so, das ist so.
Also wie holst du die da raus? Weil du kannst jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein Lied abliefern. Das.
Ja, das ist so, da bin ich eigentlich so ganz schlechte Ansprechperson, weil ich hole mich da eigentlich gar nicht raus. Ich gehe dann heim und fühle mich total elend. Aber es ist dann irgendwie, ich glaube, ich versuche da nachher dann irgendwie nicht so toxische Positivity reinzubringen, mhm. weil ich mir dann halt einfach so denke, so, okay, das ist halt jetzt so, heute halt irgendwie überhaupt, ist einfach nichts gegangen. You win some, you lose some. Manchmal ist es einfach Arsch.
Aber machst du dann irgendwas anderes, so ritualmäßig?
Also oft schreibe ich nachher dann in mein Notizbuch dann keine Songtexte, sondern eigentlich nur, wie es mir dann einfach gerade geht. Mhm. Was ich dann auch noch so ganz gern mache, ist dann irgendwie, dass ich dann was Lyrisches lese.
Okay.
Weil das ist dann nachher dann so, ich habe so das Gefühl, wenn mir das dann nachher so passiert, dass ich nachher dann nichts weiterbringe, dann fällt mir irgendein Ort von Zauber. Mhm. Ohne dass ich da jetzt irgendwie esoterisch klingen will. Aber mir kommt vor, wenn ich nachher dann so irgendwie ein gutes Gedicht lese oder irgendwas, sag ich jetzt einmal, sehr tiefgründig Gehaltvolles, mhm. das bringt nachher wieder so einen Sparkel und mir geht es dann nachher besser. Also es muss jetzt auch gar nichts Fröhliches sein, da geht es jetzt gar nicht darum, dass es jetzt irgendwie so ein Pamphlet oder so irgendwie so ein Jux-Gedicht ist von irgendwie, weiß ich nicht, so ein Nestroy oder sonst irgendwo. Also es ist also eher, ich lese eher gern auch schwere Sachen.
Das heißt, es muss jetzt auch gar nichts sein, was du jetzt produziert hast, sondern das Nein. kann auch irgendwas von jemand
dann,
anderen
genau,
sein.
Genau, ich brauche den Impetus von außen.
Ja. Irgendwie, ja. Kann das auch ein Konzert sein von einer anderen Band kann
auch
oder sein. So?
Hat mich auch schon irrsinnig rausgerissen. Also wenn ich dann irgendwie ein schönes Konzert sehe oder so, mache ich gehe auch ganz gern allein in Ausstellungen. Mhm. Ich bin nämlich so ein Mensch, der sehr gern allein in Ausstellungen geht, weil dann muss ich nicht mit anderen Menschen über die Bilder reden und ich kann mein eigenes Tempo fahren. Mhm. Das ist immer so, ich bin urantisozial. Aber es ist dann irgendwie so, da war jetzt zum Beispiel so ein, die gibt es leider nicht mehr, aber da bin ich zu meinem Geburtstag reingegangen, weil da war sie noch, so im Sommer, und das war diese Archimboldo-Ausstellung mit Bruegel. Mhm. Und das war total schräg, weil da bin ich, glaube ich, irgendwie 5 Stunden wie in so einem Fiebertraum irgendwie drinnen herumgewandelt, weil das hat mir so eingesaugt irgendwie.
An deinem Geburtstag?
Ja, genau. Also das war so für mich so, bevor ich mir am Abend dann dem sozialen Leben gewidmet habe. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Aber,
gezwungenermaßen.
Ja, genau. Ja, diese Abendtermine. Und dann war ich aber untertags dort wirklich urlang drinnen und ich ziehe da schon sehr viel raus, weil ich mir dann immer so denke, so, also was ich ja immer sehr interessant finde an solchen Dingen ist, warum finde ich dieses Bild irgendwie gut? Das ist immer so ein bisschen so eine platte Frage, die man sich eh nie beantworten kann. Aber so, oder was stellt das jetzt da irgendwie dar, was mich anzieht, so kann man es besser sagen.
Irgendwie berührt oder irgendwas auslöst wahrscheinlich.
Genau. Also was ist da jetzt so irgendwie so die Resonanz irgendwie, die da so passiert. Und ich bin halt so draufgekommen, also ich weiß es natürlich dann meistens eh nicht, aber ich bin halt so draufgekommen, ich stehe oft so auf so imperfekte Sachen. Mhm. Wo einfach irgendwie so eine menschliche Note einfach irgendwie so dabei ist und ich so einen Gedanken erkenne. Also, wo ich mir so denke, so, okay, die Person hat sich jetzt vielleicht, kann mir ja irren, aber vielleicht hat sich diese Person das und das gedacht. Und ich finde es auch cool, zum Beispiel auch so bei so älteren Gemälden oft, was da dann auch für so eine Symbolik und Semantik oft so dabei ist. Also so, da sind oft total viele Sachen aus der griechischen Mythologie irgendwie so drinnen, wo man sich halt eigentlich damit so sehr befassen muss, weil das einfach nur so ein kleines Zeichen, wenn zum Beispiel jemand so einen Zirkel hält oder so irgendwie, oder Engelsflügel hat, das sind dann meistens so Boten und so. Also, oder Zirkelsachen stehen immer für eine mathematische Sache und in welchem Verhältnis das jetzt zu diesem Boten oder dieser Boten da jetzt steht. Also es sind so Sachen, so mit solchen Dingen setze ich mich sehr gerne auseinander.
Man kann sich richtig reinnörden.
Genau.
Aber es kann dann beim nächsten Bild schon wieder wurscht sein, oder?
Genau.
Vielleicht so dieses.
Ja. Und dann das nächste Bild denkst du so wieder, okay, was haben wir da jetzt wieder? So
ja, Situation. Und beim nächsten, das spricht dich vielleicht gar nicht an und man geht weiter.
Genau. Das ist in so gemischten Ausstellungen auch so ganz stark. Also da bin ich so total snobby. Also wenn es mich dann wirklich nicht catcht oder was, dann gebe ich so kurze Chance und dann gehe ich aber dann auch irgendwie so weiter, weil man braucht meistens eh so lang, bis man da durch ist. Also. Aber
du hast anscheinend ziemlich gut rausgefunden, was du brauchst quasi, um dich da rauszuziehen aus gewissen Stimmungslagen, aus gewissen Lethargien vielleicht.
Ja.
Das klingt jetzt so.
Ja, ja.
Und das muss man ja mal irgendwie für sich rausfinden. Ist ja gar nicht so einfach.
Ja, ich hab's probiert. Ich probiere es nach wie vor.
Es ist ein Prozess.
Es ist ein Prozess und ich bin oft auch nur Beifahrer. Und was auch sehr hilft, ist aber auch Reisen. Ist immer gut.
Mhm.
Aber das ist natürlich immer so beschränkt. Also erstens einmal ist es eine Frage des Geldes immer Reisen. Wobei man natürlich auch irgendwie so, also ich bin das sehr gewohnt, low budget zu reisen. Also bin da eigentlich eher schmerzbefreit. Aber trotzdem auch, man braucht halt die Zeit auch. Und wenn es aber möglich ist, also so Reisen ist für mich immer so der Wahnsinn. Also das ist dann schon so diese neuen Perspektiven und diese neuen Türen, die sie da so aufmachen dann so. Weil ich bin jetzt nicht so ein Reisetyp, der jetzt irgendwie so einen Magic Life Club bucht und dann irgendwie sich halt so die 10 Things to do in Barcelona oder so irgendwas. Ohne das jetzt verurteilen zu wollen, das kann jeder wirklich machen, wie er will. Aber ich bin dann eher mehr so, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Stadt bin oder was, interessieren mich jetzt da mehr so Wohnbezirke, wo irgendwie jetzt da normale Menschen irgendwie wohnen oder so, weil ich meine, ich weiß eh, die Innenstädte sind eh immer sehr schön hergerichtet und da gehen halt dann meistens nur Diplomaten oder so herum.
Und ein bisschen austauschbar halt da, oder?
Ja, genau.
Es gibt dieselben Ketten und...
Genau, also sofern man jetzt da irgendwie nicht in L.A. ist oder so irgendwas, wo es halt einfach keine Altstadt gibt oder so. Aber so europäische Städte verfolgen natürlich ähnliche Prinzipien auch. Und das ist eh immer schön, schaut man sich auch so kurz an. Aber so die Inspiration holt dann meistens jetzt dort irgendwie nicht so ab. Also die Inspiration ist eigentlich immer so, wenn man irgendwo durch eine Straße geht und irgendwie so schaut und dann sich da irgendwie so eine Kneipe und geht einfach auf gut Glück rein.
Mhm.
Weil ich glaube, das muss man einfach wieder so ein bisschen kultivieren, so dieses instinktgeleitete Sein. Weil ansonsten geht man halt immer so ja, ich habe mir jetzt irgendwie auf Instagram angeschaut und das ist der mega geile Tapasladen da und so und kann schon sein, ist sicherlich auch gut und so, aber das ist dann, man versucht dann immer so eine Konstruktion zu schaffen und dann so eigene so Sicherheit einfach sich irgendwie so zu geben, weil, ja, geil.
17 Bewertungen durchlesen. 17,
genau, TripAdvisor is raving about it und, und ich versuche von dem ein bisschen wegzukommen. Dass man einfach wieder mehr einfach entdeckt und dass einfach nicht irgendwie man so in so einem schleichenden Prozess dann in sowas reinkommt, wo man halt nachher dann so merkt, so, okay, ich entdecke jetzt dann einfach, das ist jetzt so ein kollektives Entdecken irgendwie von so Dingen, weil halt irgendwie alle die gleichen Quellen haben oder weil halt jeder das und das benutzt. Früher, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das hat da ergeben, so dieses zuerst so nur Bücher, dann Facebook-Gruppen, Lonely Planet.
Klar.
Und das war dann auch immer so.
Noch einige zu Hause herumliegen, also die Bücher halt.
Genau, genau. Und das war aber früher, ja. Und das war dann aber so früher so, da hast du gedacht, ah, okay, das ist, das sind so Insider-Tipps irgendwie.
Dabei hat das eh jeder gehabt.
Und dann, genau, das hat sich jeder gedacht. Und ganz schlimm war es immer, wenn drinnen gestanden ist, so in dem Buch, Lonely Planet Geheimtipp. Das hat es dann auch immer gegeben. Wo du gedacht hast, okay, bloß nicht hingehen. Also, ja. Ich versuche jetzt, solche Sachen zu vermeiden und generell, weil ich dann auch so dazu neige, ich versuche irgendwie so Alltagsprozesse zu unterbinden oder so zu unterbrechen. Da bin ich jetzt leider gerade so ein bisschen in einem Konflikt mit mir selbst, weil jetzt habe ich mir auch so wieder geschworen, 2025, so ein ganz, ganz komischer Neujahrsvorsatz wieder, mehr Struktur ins Leben bringen. Das habe ich dann wirklich 2 Monate probiert.
Okay.
Und das ist ganz schief gegangen. Also weil ich halt gemerkt habe,
also jetzt künstlerisch oder im Allgemeinen? Oder?
Also das lässt sich bei mir schwer trennen, weil eigentlich das sehr viel, was ich im Alltag mache, ist eigentlich Kunst behaftet. Und dann habe ich halt gemerkt, boah, das funktioniert nicht. Weil wenn ich zum Beispiel dann irgendwie am Abend mal einen Run habe und merke so, oh je, jetzt lasse ich mich halt mal gehen und schaue mir nicht auf die Uhr und ich muss dann so früh aufstehen, dass ich diese Struktur beibehalte. Und ich bin so ganz schlecht im Aufstehen in der Früh. Ich weiß, das ist, machen die wenigsten gern. Aber ich bin dann immer so richtig so erschüttert, wenn ich so total früh aufstehen muss. Und,
aber du wirkst heute schon sehr munter eigentlich.
Ja, ich habe schon sehr viel Kaffee drin. Aber danke.
So früh war es jetzt auch nicht, aber
ja,
vielleicht schon, ich weiß nicht.
Aber es ist trotzdem noch so eine Uhrzeit, die ich am Vorabend immer als
Stress
empfinde, weil ich so denke, bitte verschlaf nicht, das ist so peinlich. Ist so peinlich. Ja.
Warum wollte er unbedingt um 10
Uhr? Ja. Wo man dann so vor dem Wecker schon so mit so einem Adrenalinschub aufwacht, so, okay, noch nicht verschlafen.
Aber woher kam dieser Wunsch nach mehr Alltagsstruktur?
Ja, also eigentlich war das so, ich habe ein Buch geschenkt bekommen, das ich eigentlich sehr cool finde. Da geht es um Alltags- und Arbeitsrituale großer Künstlerinnen und Künstler. Ah, okay. Und da habe ich dann irgendwie so die Sachen durchgelesen, die halt eh alle sehr verschieden waren. Und dann habe ich mal so habe ich jetzt einen klassischen Fanboy-Moment irgendwie so gehabt, weil ich gedacht habe, so, okay, ich bin großer Juan Miró-Fan vom Maler. Und der kommt da auch vor in dem Buch. Und dann steht so drinnen so, um 6 Uhr ist er aufgestanden, dann hat er einen Kaffee getrunken und von 7 bis 12 gearbeitet, genau 3 Zigaretten geraucht, dann Gymnastik gemacht. Irgendwie also so, habe ich gedacht, so, okay, ich meine, wenn der das macht, das macht schon Sinn irgendwie so, oder vielleicht, also keine Ahnung, ich probiere es mal. Also die Zeiten und so haben sie ein bisschen verschoben, aber ich habe dann so gemerkt, ich funktioniere überhaupt nicht so, also es gibt dann noch andere Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern und ich weiß nicht, wer das jetzt war, aber da war dann auch irgendwie so Nullstruktur irgendwann aufgestanden, irgendwie und, okay.
Aber merkst du, dass dir das nicht gut tut, wenn du keine Struktur hast?
Ja, es ist manchmal so ein bisschen so dieses Gefühl, naja, da kommen so mehrere Sachen zusammen, also man hat dann ja trotzdem, man ist ja so irgendwie katholisch sozialisiert worden.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich also, irgendwas, was man so mitkriegt
ja,
hat.
Ja, genau. Gell? Also da irgendwie so ist man irgendwie so ein bisschen, ist man immer so der ewige Ministrant in unserem Kulturkreis. Also auch wenn man sich so dagegen wehrt, dann irgendwie. Aber es kommen dann schon immer so Gedanken, wo ich mir so denke, so, okay, das ist jetzt dieser Arbeitsethos, der halt jetzt nicht 0815 ist. Mhm. Eigentlich habe ich auch so irgendwie so ein bisschen so den Wunsch schon immer auch gehabt, so dass ich mir halt so denke, so, naja, ich will halt gerne irgendwie meine Arbeit abschließen und nicht dann irgendwie mit so einem vollen Kopf ins Bett gehen, weil vielleicht hätte ich dann doch noch irgendwie was überarbeiten sollen und was weiß ich was so. Also da kommen dann immer so Gedankenspiralen halt irgendwie frei. Und eigentlich ist es, ich glaube, manchmal muss man einfach so sich damit abfinden, dass man mit seinem Bagger leben muss, so, oder? Mhm. Also du kannst halt so aus deiner Haut dann oft nur bedingt raus. Und es ist dann natürlich auch wieder so dieses, und da bin ich wahrscheinlich auch auf den Leim gegangen, irgendwie so, weiß ich nicht, so Selbstoptimierung oder so, ja. Also was halt, und da, das will ich aber auch bleiben lassen, weil ich habe mir dann auch so, okay, boah, ich muss jetzt irgendwie so YouTube-Yoga machen, weil ich den ganzen so viel sitze und so. Also aber das ist halt auch irgendwie nicht so mein Ding, habe ich dann halt so gemerkt. Und ich glaube, manchmal muss man es einfach akzeptieren, dass es ist, wie es ist halt. Und es ist dann halt immer so ein konstanter Struggle, irgendwie Sachen dann so fertig zu kriegen, irgendwie, wenn man so irgendwie in diesem Kontinuum so drinnen sich bewegt. Aber auf der anderen Seite mangelt es auch an Alternativen und ich habe jetzt auch kein Rezept, wie ich es besser machen könnte. Deswegen gehe ich jetzt nach reiflicher Überlegung davon aus, dass das einfach meine Arbeitsweise einfach ist und dass ich mit dem einfach irgendwie leben muss, auch wenn es manchmal furchtbar unpraktisch ist.
Und anstrengend wahrscheinlich.
Und anstrengend ist, ja.
Und das heißt, da ist schon ein bisschen so die Sehnsucht von, ja, habe meine fixen Stunden und dann gehe heim und dann muss ich ja nichts mehr denken.
Ja, ich habe das immer beneidet eigentlich ein bisschen im Geheimen. Also ich habe das immer so beneidet, wenn Menschen dann einfach wirklich, also erstens einmal fixes Geld verdienen und zweitens, wenn die halt einfach so eine Ordnung auch irgendwie haben. Weil ich glaube schon, das ist schon ganz gut, wenn man das hat, glaube ich. Und wenn ich jetzt nicht diesen Beruf hätte, sondern halt jetzt da wirklich, keine Ahnung, wo eine fixe Anstellung hätte und so, ich glaube, ich würde es wirklich feiern. Weil wenn ich dann irgendwie so muss und so und das dann eh nicht anders geht, weil das ist meistens so dieses, wenn es eh nicht anders geht, das ist der eigentlich einzige Punkt, wo ich was ändere in meinem Leben so.
Aber wahrscheinlich würdest du das ja nicht lang aushalten, oder?
Das kann auch sein. Also wahrscheinlich.
Also.
aber ja, also ein guter Eye-Opener war das Matura-Treffen so von mir, ja. Also ich war, also.
Das, wann war das?
Ah, boah, das ist ein paar Jahre her jetzt.
Okay.
Und,
Jubiläum.
Ja, genau. So, genau. Und dann war das aber irgendwie so.
Du bist aus der Steiermark eigentlich.
Ja? Eigentlich aus der Steiermark, ja. Ganz so ein Dorf, wo es mehr Kühe als Einwohner gibt.
Wo?
Das ist Burgau heißt das. Das ist in der Nähe von zwischen Fürstenfeld und Hartberg.
Die zwei kenne ich.
Hartberg bin ich geboren.
Ah, okay.
So, warte mal, Kühe. Genau, Matura-Treffen. Von den Kühen zum Matura-Treffen. das war halt dann irgendwie so, das war so eine Zeit. Nein, ich glaube, das ist schon wirklich so 7, 8 Jahre her. Und das war halt irgendwie so, da habe ich halt noch immer mein, sag ich jetzt einmal, totales Lotterleben irgendwie so gemacht und habe halt zu der Zeit irgendwie, damit ich mich über Wasser halt, habe ich auf einem Bauernmarkt Fisch verkauft. Weil ich habe so nebenbei immer Konzerte gespielt und immer Musik gemacht und habe auch immer mehrere Projekte gehabt.
Aber die Ghost in the Machine gab es da ja schon, oder? Das gibt es jetzt ja schon.
Ja, das hat es da schon gegeben. Jahren. Das hat es da schon gegeben, ja. Das war aber, also vor allem am Anfang, also es ist ja natürlich immer so, von einer Band zu leben, ist halt immer ein schöner Gedanke, aber ich glaube, das spielt es wirklich für die allerwenigsten. Mhm. Und damals habe ich schon trotzdem schon recht viel Konzerte schon gespielt, aber halt natürlich auch irgendwie nicht viel dabei verdient. Also das heißt, ich habe mich irgendwie umschauen müssen, dass ich halt irgendwie so über die Runden komme und habe dann irgendwie so eben so im Freundeskreis einfach diesen Job dann irgendwie gekriegt, wo ich gedacht habe so, Alter, naja, man reißen tue ich mir jetzt nicht drum, aber okay, irgendwie geht's einfach, es ist irgendwie okay Zeit. Und so haben wir gedacht, so, ja.
In Wien war das.
In Wien, ja. Also es waren so mehrere Märkte, es war so am Noschmarkt, Lerchenfelder Markt, wo ich meistens Rochusmarkt mache.
Mein. Für einen Fischhändler quasi dann.
Genau, ja.
Am Stand.
Am Stand, ja. Und dann aber bin ich halt so mit Fisch so gestanden. Ja, machen wir, wie die ja so filetieren müssen. So.
Okay.
Ja, da habe ich dann so Kettenhandschuhe angehabt und so. Ja, es war dann in der Verarbeitung.
Aber da lernt man sich ja auch interessante Leute kennen, oder?
Auf jeden Fall Fischliebhaberinnen und Liebhaber.
Na, und so im ganzen Markt.
Ja,
Leute das war schon, und so das ist wahrscheinlich.
Ja, also das ist schon irgendwie so ein eigener Kosmos. So. Und ich habe dann auch irgendwie so. Mit der Zeit lernst du dann auch so irgendwie so ganz interessant, die Leute zu beobachten. Also ich habe sehr. Das war so cool eigentlich dran, dass ich so ein extrem buntes Publikum gehabt habe. Also das war vom extrem neurotischen, pensionierten Universitätsprofessor, der jede Woche ein Fischfilet mit genau 100 Gramm haben wollte, weil 101 Gramm war zu viel,
ja.
Bis zu irgendwie Menschen, die einfach. Eigentlich so guter Fisch, das war so Biofisch eigentlich. Und der war nicht billig. Und das war dann auch so cool zu sehen, dass irgendwie so Familien dann auch so kommen, die halt dann irgendwie auch nicht so viel Kohle haben, denen das jetzt eigentlich so teuer ist, aber die wollen halt einfach für die Kids dann einfach was Geiles kaufen.
Ja.
Und dann habe ich halt immer versucht, es ist verjährt, wenn das mein Chef jetzt hört.
Ein bisschen mehr draufgelegt.
Ja, genau.
Das, was dem Universitätsprofessor zu viel war.
Genau, der hat ja seine 100 Gramm
gekriegt. Hätte man ein bisschen gegenrechnen
können. Der hat dann so immer so vorbereitet und habe es immer so aus dem Eis gezogen und habe gesagt, bitte, genau, 100 Gramm.
Genau, also genau, Matura-Treffen.
Matura-Treffen, genau.
Stichwort.
Ja. Und da ist mir das halt dann so aufgefallen, da war dann irgendwie so, ja, hallo, wie geht's euch? Und alles so, ja, na, also keine Ahnung, einer leitet eine große Bankfiliale in Vösendorf, eine hat irgendwie schon drei Kids und irgendwie Haus baut, zwei waren schon geschieden, also das war, und dann so, ich habe so gedacht, ich habe dann so die Junggesellenbude, die Urgründige gehabt, so kleine, und habe halt irgendwie Fisch verkauft und Konzerte gespielt und habe irgendwie so gedacht, so, boah, Alkohol. Es war irgendwie.
Das löst schon was aus, gell? Das auf
irgendeine
Art und Weise muss man da performen.
Du musst, ja, genau.
Auch wenn das ja, man, jeder hat so seinen Rucksack zum Tragen und auch wenn du ein Haus daheim hast und drei Kinder, hast du natürlich Probleme.
Mega.
Aber man irgendwie, diese Sozialisierung, die lässt da nicht los, gell? Wenn man dann mithalten kann und nicht zwei Autos hat.
Ja. Ja, genau, so zwei Hybrid-Volvos in der Einfahrt. Das ist halt,
es ist schwierig.
Es ist dieses Norm-Ding, ja. Aber auf der anderen Seite, ich bin dann so heimgegangen und war dann ein bisschen frustriert, aber lustigerweise hat sich das relativ schnell gelegt, weil ich mir dann einfach so gedacht habe, so, und da ist mir das eigentlich so bewusst geworden, dass es halt so ist, dass das ein Beruf ist, der nicht innerhalb einer Norm passiert.
Mhm.
Oder jetzt so irgendwie so, ja, yeah, das ist so cool oder was damit zu meinen oder so, oder oh Gott, das ist furchtbar, komplett unwertend. Das ist einfach ein Beruf, der folgt einfach keinen Normen.
Mhm.
Und das ist einfach auch, das ganze Business drumherum folgt auch keinen Normen. Also ich kann dazu eigentlich keine Fragen beantworten, weil ich es einfach selber auch noch nie durchschaut habe. Und ich, ehrlich gesagt,
wird man so nie ganz durchschauen.
Ich bin auch so von dem Punkt weg, wo ich eigentlich noch Lust drauf habe, das zu durchschauen, weil erstens, man kommt mehr auf keinen grünen Zweig und es ist auf der anderen Seite, Campen auch mal schwierig, weil du, klar, du musst dich ja bis zum gewissen Grad damit beschäftigen oder aussetzen. Weil du wirst ja jetzt da nicht ein Album irgendwie so machen und dann irgendwie auf deiner Auflage dann irgendwie in ein paar Jahren einen Tisch draus bauen, nachher aus die Blasen oder so. Sondern du wirst ja auch, dass das irgendwie gehört wird und im Idealfall auf Gegenliebe stößt. Und du wirst ja natürlich auch was verkaufen, weil du ja einfach viel Geld investiert hast, dass das passiert, ja.
Ja, und du glaubst ja dran.
Und du glaubst ja dran, ja. Und es ist aber auf der anderen Seite, Sonntag habe ich mit meiner Bassistin, mit der Lina, jetzt einmal irgendwie ganz nett unterhalten. Man muss halt aufpassen, dass es auch nicht korrumpiert. So. Also man muss aufpassen, dass es auch nicht korrumpiert und dass man einfach irgendwie, oder das ist jetzt mein persönliches Ding, dass ich mich da jetzt nicht auf irgendwas versuche und auch nicht unterbewusst versuche, auf irgendwas hinzubiegen. Ja? Also das will ich einfach nicht. Also ich habe einfach einen anderen Impetus und wenn man irgendwie was am Reißbrett in der Kunst designen will, ist das okay, das steht jedem frei. Aber das ist einfach nicht, da werde ich unglücklich. Mhm. Ja? Also das ist nicht das, was mir nachher dann irgendwie Reward gibt. Ich glaube, im schlimmsten Falle ist es dann einfach so, du verbirgst dich und vielleicht hat es dann nicht diesen kommerziellen Erfolg, den du haben willst. Das ist, glaube ich, der Worst Case.
Also da würde ich nicht. Das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge, oder? Also einfach Musik zu machen, an die man erstens selber machen will, an die man glaubt und die halt auch Ausdruck deiner Kreativität sind. Oder man macht halt Musik, die halt vielleicht jetzt irgendeiner gewissen Marktlogik gerade jetzt quasi entspricht. Das ist ja okay, wenn das jemand will, dann ist es halt eher so ein Pop-Business vielleicht oder wie auch immer.
Ja.
Kann man ja auch machen.
Absolut.
Aber das sind ja irgendwie fast zwei verschiedene Dinge, oder?
Ja, ist es auch. Also ich glaube, was glaube ich? Also es ist halt, klar sind es zwei verschiedene Dinge und das bedient ja verschiedene, sage ich jetzt einmal, Interessen auch und auch verschiedene Bedürfnisse. Und ich glaube, es ist schwer vergleichbar. Ich kann nur sagen, was mich so stört, oder eine Sache, die mich sehr stört, ist, wenn ich es wahrnehme, ist, dass dann von irgendwie großen Konzernen einfach irgendwie so das so gebrandet wird, obwohl das jetzt ein Produkt ist, das Mainstream-Bedürfnisse erfüllt, was total okay ist. Aber wenn es dann so gebrandet wird, wie wenn das jetzt irgendwie so State of the Art irgendwie wäre. Also so. Und das finde ich bedenklich einfach. Also da würde ich sagen, das macht man einfach nicht. Also ich finde das immer gut und ich höre selber auch wirklich gern, ich höre Ikimel oder so gern. Ja. Ich finde, das ist geil einfach und es hat einfach irgendwie eine Message, ja, was sehr viel Musik heutzutage nicht hat.
Ja.
Und da habe ich echt wenig Berührungsängste, aber das Coole ist zum Beispiel, die als Positivbeispiel für sag ich jetzt Mainstreamigkeit einfach herausgehoben, die tut nicht so, wie wenn es jetzt irgendwas anderes wäre. Die sagt einfach, okay, das ist jetzt so, jetzt eat it. Und das finde ich extrem sympathisch. Also und auch wenn jetzt irgendwer auf der anderen Seite noch große Kunst macht, dann halt so sagt so, ja, das ist halt jetzt irgendwas, das wird halt jetzt für 1000 Leute irgendwie vielleicht eine Person jucken oder so. Aber das freut mich schon oder so, ja. Und dann nicht, ja. Man muss es immer, es ist, was es ist, halt manchmal. Und es liegt natürlich immer im Auge der Betrachterin oder des Betrachters. Aber ich finde, ich finde so diese Durchmischung oder was manchmal ein bisschen befremdlich halt, was da versucht wird dann so. Also das.
Aber wie meinst du?
Also diese Durchmischung von wo man sagt so, okay, das ist jetzt da irgendwie Mainstream Pop, aber es wird dann trotzdem so als irgendwie ja.
Als edgy
irgendwie. Genau, ja. Aber auch nur aus einer Marketingstrategie heraus halt. Mhm. Also da wird halt einfach, weil du kannst ja auch nicht einen Pop-Act für alle machen, dann kommt halt irgendwie ein großes Label und dann kommt halt irgendwie so das Team von 10 Managern irgendwie als lauter alte weiße Männer, die halt glauben, die wissen, was jetzt irgendwie 18-jährige Menschen wollen. Da werden halt dann irgendwie welche Sachen halt designt und dann gibt es halt den edgy Popstar, den Gothic Popstar und den Popstar für Schwiegermutterlieblinge oder keine Ahnung. Ja.
Ja.
Also da gibt es ja dann auch unterschiedliche Sachen. Ja.
Wann hast denn du so gemerkt, dass das so dein, das ist, was du machen willst? Musik, Kunst? War das immer irgendwie da bei dir? Oder hat das irgendwie eine Zeit lang gebraucht, bis das rauskommen ist?
Also ich bin von, also meine Mutter hat mir mit 6 oder 7 Jahren so einen Gitarrenunterricht gegeben. Da habe ich Klassikgitarre aber gelernt. Und ich habe es überhaupt nicht mögen. Und ich bin so bis 12 Jahre habe ich das dann durchgezogen und habe aber irgendwie nicht viel geübt oder so. Das war halt irgendwie so Andachtsmenuett spielen irgendwie und so. Also,
warum hat sie gedacht, dass du das brauchst?
Gute Frage, Mama, hörst du zu? Die Mama war in einem so einem relativ bekannten Chor am Land. Mhm. Also die haben damals schon in den 70er Jahren für den ORF so Schallplattenaufnahmen gemacht. Die haben so Madrigale gesungen oder so. Und meine Oma war Organist, also die hat eigentlich 5 Instrumente gespielt. Die war so eigentlich so die erste weibliche Organistin, glaube ich, in unserem Ort, in der Kirche. Die hat dann einen so Landkabarett Orgel gespielt, glaube ich, auch und so. Und hat dann auch noch so Mandoline, Geige, Gitarre. Ich habe noch ziemlich coole Gitarre von ihr daheim. Und, Zither hat sie auch noch gespielt, glaube ich. Und die war sehr musikalisch, glaube ich. Also ich habe sie nie.
Also es war schon in der Familie irgendwie
da? Ein bisschen. Also von der Vaterseite her gar nicht.
Ja.
Von der Mutterseite her ja. Die Oma habe ich aber nicht mehr so gut gekannt. Die ist gestorben wie 5 war. Aber ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, dass sie mir so Sachen vorgespielt hat. Und ich glaube, so der Mama war es irgendwie so ein Anliegen, vielleicht das auch ein bisschen so weit. Also sie hat uns nie gezwungen oder so. Aber sie hat halt gesagt, naja, überlegst du, machst du es halt irgendwie. Also ich habe halt dann nicht Fußball gespielt, sondern halt Gitarre gespielt. Und zwischen 12 und 15 war ich dann so total im Skateboard-Fieber. Also, was aber eigentlich nicht schlecht war, weil das hat im Prinzip den Grundstein für meine musikalische Sozialisation irgendwie so
gelegt. War das so in den 90ern dann?
Ja, quasi. Ja, das war noch 90s. Ja, so 90s Anfang 2000.
Deswegen im neuen Musikvideo kommen. Ist das neu, oder?
Das ist ja, genau. Ja. Also
da, Skaterinnen.
Ja, genau, ja. Im Strange Days Video, ja, voll.
Shred Sisters,
die Shred Sisters, wow, Shred Sisters, Shoutout. Ja, die haben...
Super Video.
Ja, danke, ja, das ist, die sind total cool, die haben das super gemacht. Ja, ich bin halt damals mit dieser Punk- und Hardcore-Szene einfach in Berührung gekommen und habe dann auch selber so Konzerte angefangen zum Veranstalten. Und das war eigentlich das Erste, was mich so hooked gemacht hat. Mhm. Gemeinsam mit der CD-Sammlung damals noch von meiner älteren Schwester. Also das erste Album, wo ich mich wirklich daran erinnere, dass ich das wirklich aktiv gehört habe, war Nirvana Unplugged.
Ah, okay.
Ja. Noch heute eins von meinen Lieblingsalben.
Es war ein wichtiges Album
damals,
oder?
Ja, ja.
Und noch immer wahrscheinlich eigentlich.
Ja.
Ich habe noch immer eine Originalkassette zu Hause von dem Album. Also als Kassette. Cool.
Ich glaube, meine Schwester hat das irgendwie bei so einem schwindlichen Mailorder bestellt, weil das ist nicht das normale Cover, sondern da ist irgendwie so ein. Kennst du das auch? Da gibt es ein Cover davon, da ist irgendwie so ein Metallkopf von oben, der so rot spiegelt und dann steht in so einer komischen 90er-Schrift so Nirvana Unplugged.
Okay.
Also das ist nämlich...
So ein Bootleg quasi.
Ja, wahrscheinlich. Irgendwie so, oder so, keine Ahnung, Nachdruck. Nachdruck von einer Schülerzeitung. Nein, aber... dieses Album, das hat mich sehr geprägt und die ganzen Hardcore-Sachen und Grunge.
Aber was hast du so gehört?
Naja, ich habe viel gehört, so eben Nirvana, dann habe ich ganz viel so Punk-Sachen gehört, natürlich so Dead Kennedys, Raincoats, Germs, und dann hat es bei uns so eine Szene gegeben, hat es eine Band gegeben, die heißen Fresnel, die habe ich sehr gerne mögen, oder eine Band hat es gegeben, die heißen Animotion. Das war so Fürstenfelder Hardcore-Band, die habe ich sehr gern gehört. Und dann habe ich
Oder da so, gab es schon so eine Szene.
Ja, gell? Genau. Also da hat es dann auch so Cameron hat es dann auch gegeben, die sind dann auch bekannter geworden, so in diesem Umfeld. Und Laocoon hat es dann auch noch gegeben, die sind auch ein bisschen bekannter geworden. Das war dann aber irgendwie so lustig, das war dann irgendwie diese ganze Hardcore-Szene da, das war dann irgendwie so schnell es gekommen ist, so schnell war es dann auf einmal irgendwann wieder weg. Also das ist dann ziemlich schnell gegangen alles. Und dann war es aber so, dass ich über so, ich habe dann sehr viel geforscht und habe dann immer gedacht, so jetzt höre ich, keine Ahnung, nehmen wir nochmal Nirvana, was hört der Kurt Cobain irgendwie gern für Musik? Und dann zum Beispiel ist ja dieses Where Did You Sleep Last Night und das ist ja vom Led Belly, diesen Blues-Sänger. Und dann habe ich gedacht, so, okay, Led Belly, wer ist denn das? Und dann habe ich mir das mal so angehört. Und dann habe ich eigentlich, meine musikalische Entwicklung war irgendwie so von der eher Jetztzeit nach hinten dann so.
Okay,
und habe dann eher mehr so Spurensuche gemacht, so. Was mich sehr interessiert hat und nach wie vor eins meiner liebsten Sachen, wenn ich nicht weiß, was ich hören soll, höre ich immer Alan Lomax, irgendwelche Sachen.
Okay.
Das war so ein, kennst du den?
Ja.
Das war so ein Forscher, Musikforscher. Ja. Der ist zum Beispiel in so Gefängnisse gegangen und hat dort Aufnahmen von Prison Songs gemacht. Oder der ist zum Beispiel in die Karibik gefahren und hat dort irgendwelche Tänze aufgenommen, wo gesungen wird dazu. Oder rumänische Begräbnisgesänge, Scottish Drinking Songs gibt es auch. Also das ist total wertvolle Aufnahmen.
Ich weiß nicht, woher, ja, aber ist schon bekannt, gell?
Ja, man hört es immer wieder mal.
Genau, so, ja.
Und was ich eigentlich, das war für mich eigentlich auch so eine wichtige Erfahrung, habe ich dann irgendwie so gemerkt, mir dauern solche Sachen so, weil das sind so Sachen, die klingen total edgy und roh teilweise und unüblich für unsere heutigen Hörgewohnheiten. Aber das sind halt so, du hörst doch halt dann einfach so alte Aufnahmen von Menschen, denen Musik machen einfach eine Notwendigkeit ist. Oder das ist ein Bedürfnis. Das ist so ein Grundbedürfnis für die und das kommt so aus denen heraus. Und das habe ich immer irrsinnig schön gefunden. Da ist überhaupt nichts artifiziell, da ist null Filter drauf. Ja. Also das finde ich so total inspirierend und cool an diesen Aufnahmen.
Genau. Und da ist auch so dieses Bluesartige.
Genau, ja, der hat.
Was ja bei dir noch immer mitschwingt, natürlich.
Absolut. Der hat ja, ich glaube, das war der erste, was den Muddy Waters aufgenommen hat. Damals auf seiner Veranda, glaube ich. Das ist dieses allererste Album, da hört man manchmal sogar einen Zug hinten vorbeifahren. Der hat da ganz, und ich glaube so Howlin' Wolf, mit dem hat er auch irgendwas aufgenommen. Also sehr viel gute Arbeit geleistet, der Herr. Und ich glaube, der hat auch die Memphis Minnie, diese Gitarristin, die hat er, glaube ich, auch entdeckt. Die ist super, super Blues-Gitarristin, Alter. Genau, und von dem bin ich dann irgendwie wieder so zur Musik verstärkt zurück. Ich habe dann auch so ein Skateboard.
Zum selber spielen quasi.
Genau, zum selber spielen. Und ich habe dann auch so einen Skateboard-Unfall gehabt, weil ich mir so einen ziemlich fiesen Bruch geholt habe, so beim Stiegenspringen. Und dann bin ich irgendwie wieder auf die Gitarre gekommen und dann eines Tages ist ein Freund mit einer E-Gitarre, da war ich so, glaube ich, 15 oder so nachher wieder, heimgekommen zu mir. Und da habe mir irgendwie so Metallica Reeves auf so einem ganz schlechten kleinen Übungsverstärker vorgespielt oder so. Und ich weiß nicht, ich bin eigentlich kein Metallica-Fan jetzt oder so, aber irgendwas hat es trotzdem so ausgelöst in mir, dass ich mir gedacht habe, so, boah, jetzt irgendwie will ich jetzt da wieder, also jetzt juckt es mir, aber E-Gitarre muss es sein, ja, Akustik-Gitarre ist irgendwie, hat mir zu der Zeit dann nichts gegeben. Und dann war es so, dass mir einfach da irgendwie der Eifer gepackt hat. Also dann bin ich echt, also ich bin von der Schule heimgekommen, habe den Rucksack wirklich in die Ecken und habe einfach geübt. Und weil mein Bus eh ewig in die Schule gebraucht hat in der Früh, habe ich halt dann da die Aufgabe gemacht. So. Und dann habe ich aber die Matura noch fertig gemacht trotzdem. Aber da war es dann schon so irgendwie so klar, da habe ich mich so wirklich so durchgeschleppt eigentlich. Also ich habe so wirklich gar keinen Bock mehr gehabt. Aber
das war eher so, um was abzuschließen.
Genau, dass um das wieder zu... genau, ja. Ich wollte das einfach abschließen und dann habe ich mir einfach gedacht, so ja, passt. Also ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich will jetzt einfach nicht irgendwie 2 Jahre vor der Matura da jetzt da irgendwie, weiß nicht. Ja.
Mhm.
also jetzt vielleicht heute würde ich es vielleicht wieder anders machen, aber damals habe ich es halt durchgezogen und dann habe ich den Zivildienst gemacht und da habe ich eine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht, weil ich beim Roten Kreuz war und habe mich dann meistens zuteilen lassen für den Notfalldienst. Der Notfalldienst war so, dass du nur ganz schlimme Ausfahrten gehabt hast, also die halt wirklich sehr urgent sind, also Notfall, wirklich Notfälle, sprich Unfälle, wirklich Herzinfarkte. Also wirklich so, wenn man ausfährt, dann gibt es Stress auf jeden Fall. Und der Vorteil aber davon war...
Du bist mit Notarzt dann, ja, genau, Notärztin unterwegs, genau, eigentlich hauptsächlich.
Du hast eigentlich hinten so wirklich fast wie so einen kleinen OP-Saal hinten drin. Dann, also...
Ich habe mal diese Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht, aber da war quasi dann ja, da hast du ja alles gemacht. Also das war,
genau,
ja, das ist dann quasi eine Stufe weiter, dann schon,
ja,
diese Notfallsanitäter.
Das ist so Zusatzausbildung. Also du hast dieses Sani-Modul zuerst, ja, und dann hast du noch so, also musst du noch, das sind dann nochmal ein paar Einheiten, was du da halt dann machen musst.
Aber hast du das absichtlich, du wolltest das machen?
Ja, weil, aber nicht ganz uneigennützig, muss ich gestehen. Weil ich habe natürlich gewusst von einem Freund, der das schon gemacht hat, erst wenn du keine Ausfahrt hast an dem Tag, dann kannst du den ganzen Tag in der 12-Stunden-Schicht quasi im Stützpunkt sitzen. Und gesagt, getan, und ich habe halt einfach meine Gitarre mitgenommen und habe mich halt dort irgendwie in ein Zimmer irgendwie vertschüsst.
Okay.
Und habe halt einfach für mich, weil ich habe nachher Jazzgitarre studiert, yeah, und habe halt für die Aufnahmsprüfung geübt. Die ganze Zeit. Also nicht die ganze Zeit, ich meine, ein paar, also natürlich, wenn dann die Glocke aufgeschrieben ist, dann hat man natürlich, dann ist es losgegangen. Aber grundsätzlich war es meistens so, dass ich recht viel Zeit gehabt habe. Und das ist natürlich nicht immer gegangen, manchmal habe ich auch so normal Sanka fahren müssen, aber ja, so war das, so habe ich dann irgendwie das geschafft, dass ich, weil ich habe nie Theorie können, also so, also und du musst ja bei der Aufnahmsprüfung hast du so einen Theorieteil und Noten lesen und dann habe ich nur gedacht, oh Gott, ich habe das halt immer nur so verplotten runtergehört und habe halt damals noch so diese alten Tascam-Geräte gehabt, wo man halt so zurückspulen kann nochmal so und das war sehr autodidaktisch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich das halt lernen, weil sonst nehmen mich die da irgendwie nicht. Und dann war ich eh noch immer weit wahrscheinlich unter dem Standard von anderen Leuten, die dort waren, so mit Theoriekenntnissen und so. Denen hat aber dann mein Spiel doch letztendlich getaugt und ich habe aber dann...
Die Theorie war dann nicht so wichtig, oder?
Ja, sie haben dann halt gesagt, so, das muss ich jetzt wirklich nachholen, über den Sommer nachholen. Und dann, das habe ich dann auch gemacht, ich war brav. Ja, ja.
Aber da war schon dieser Wunsch quasi, das zum... Klingt blöd, aber zum Beruf zu machen.
Ja, also...
Also, oder halt, oder was... Oder hast du sonst keine Idee gehabt?
Das kann ja, auch sein. Also ja, ich habe wirklich wenig Ideen gehabt, muss ich sagen.
Oder wolltest du einfach nach Wien? Oder?
Ja, genau. Weil
es gibt ja so viele unterschiedliche Gründe, Sachen zu machen. Ja.
Also das war halt natürlich, ja, also das ist, glaube ich, so ein Cuvée irgendwie aus allem.
Also, ein Cuvée ist gut.
Also ich, natürlich wollte ich weg dann auch so vom Land irgendwie, weil ich dann schon so gemerkt habe, ich habe dann schon so Bands gehabt in dem Alter, also das war, ich habe ja da irgendwie eine
Metallica Coverband.
Nein, es war tatsächlich eine Metalband namens Myrtle Remains. Und ich habe überhaupt keinen Bezug zu der Mucke gehabt, aber es waren halt so die Dudes, die haben halt jemanden gesucht. Und dann habe ich gedacht, so, okay, bevor ich jetzt keine Band habe, steige ich halt dort ein. Und das war eigentlich ganz, ganz lässig.
Hast
weil,
du da gesungen auch?
Nein, da habe ich nur Gitarre gespielt.
Ja.
Singen ist dann kurz darauf später gekommen. Dann.
Okay.
Ich habe so daheim lustigerweise immer so, ich war immer großer Bob Dylan-Fan und habe daheim die ganzen Dylan-Songs auswendig gelernt. Da hat es so eine Homepage gegeben mit so einem Typen, der sich alle Songs urnerdig rausgeschrieben hat. Das habe ich so durchgezockt, meine Lieblingsalben halt. Mit Mundharmonika gestellt und so. Ja, auf jeden Fall bei der Metal-Band war es dann so, dass ich dann halt technisch recht viel gelernt habe auf der Gitarre. Also das hat mir dann schon taugt, weil ich habe mir das dann halt mehr oder wohl oder übel halt, ja, irgendwie drauf schaffen müssen, weil du wirst dir dann auch irgendwie liefern.
Mhm.
und habe halt dann irgendwie so Slayer-Solos versucht rauszuhören. Ganz schlecht, weil das war mir viel zu schnell und zu technisch und ich habe halt dann einfach irgendwie so Fake-Leaks gespielt, halt irgendwie, was halt so schnell anhört, so Poser-Zeugs. Aber ich habe dann schon so...
Aber es war nicht so deins, also du warst jetzt kein Slayer-Fan. Nein.
Ich habe so einmal live gesehen, da bin ich dann unabsichtlich in ein Moshpit reingeraten.
Das kann passieren.
Ja, genau. Und dann hat es eine Band gegeben, eine Rockband mit drei Gitarren, also Rock, das war dann schon mein Ding eher, das war so 60s, 70s Rock. Mhm. Und dann hat sich das eh immer sehr viel im Rock- und Blues-Kontext irgendwie abgespielt. Dann im Studium sein halt auch, was die, wie es dann halt so am Cons ist, wo halt dann so nebenbei noch so Jazzbands bilden halt. So, die gibt es dann immer alle so für 4 Monate und nach 3 Auftritten löst man sie dann auf. Also das war halt dann auch. Und dann war es aber so...
Hat man da so fast den Zwang, sich immer wieder
ja, so
neu zu finden?
Ja,
oder,
so ein bisschen.
Oder wird das erwartet? Oder...
Es ist auch wieder so eine Mischung, weil es ist halt so klar, du willst es ja dann auch üben, was du da alles so lernst. Und ich habe ja Jazz, ich finde ja Jazz nach wie vor extrem geil, weil Jazz für mich einfach die Vorform von Punk ist. Mhm. Also das waren Typen, die haben schon einfach diesen Lifestyle gelebt, da hat es einfach irgendwie, da war der Johnny Rotten noch in Abrahams Wurstkessel, wie man so schön sagt. Also das und die haben, und vor allem auch dieser politische Aspekt im Jazz hat mich immer interessiert, ja. Und vor dem habe ich auch immer sehr Respekt gehabt, so, was die so als weißer europäischer Dude irgendwie ja. So, dass man da, und im Blues und so, das ist auch immer so das ist schon immer so eine Schwierigkeit, der mir immer bewusst war. Ich habe halt einfach irgendwie keine Antwort drauf, weil ich die Musik so gern mag und ich würde es halt einfach spielen. Ich versuche das halt einfach immer auf meine Art zu machen und nicht so zu tun, als ob ich da jetzt da irgendwie aus dem Sklavenprekariat hervorgegangen wäre oder so. Ja? Also das ist natürlich immer eine schwierige Gratwanderung. Mhm. Und ich persönlich finde es urproblematisch, so weiße Woke Up This Morning Blues Kultur oder irgendwie so, weißt du, was ich meine? Mhm. So ein bisschen so, jetzt spielt irgendwer aus Macht Ränk, spielt jetzt total authentischen Delta Blues und so. Ich meine, es kann schon alles sein, aber es ist, ich finde das Framing oft macht mir irgendwie strange. Mhm. Oder man muss sich da irgendwie zumindest so eine Awareness haben und sich und sehr sensibel in der Aneignung, sage ich jetzt einmal, sein, weil im Prinzip ist ja eh alles Aneignung, ja, in der Musik. Also man eignet sich da sowieso.
Ja, bewusst und unterbewusst, genau, wahrscheinlich. Ja, das ist ja die ganzen Einflüsse, absolut. Alles, was man jemals gehört hat, ist ja immer irgendwie da.
Immer. Und du hast ja immer diese Einflussangst. Ja.
Also und jeder hört da was anderes. Wenn man jetzt dein Album anhört, dann hört man vielleicht die Einflüsse raus oder der andere hört das raus, was er mal gehört hat.
Ja.
Das ist ja das Schöne eigentlich dran. Gell? Das ist ja das Verbindende. Auf der anderen Seite, wenn Musik dann also irgendwie politisch aufgeladen oder halt aufgeladen ist oder halt aus einer gewissen Kultur kommt oder aus einer gewissen Szene, dann auch oft schwierig wahrscheinlich, da den richtigen Ton zu finden.
Absolut. Und das Schöne an Musik ist ja oft so, wie du das jetzt gerade eigentlich beschrieben hast, durch dieses Fehllesen von irgendwas wird es einfach eine individuelle Bereicherung für dich. Mhm. Weil du einfach was komplett anderes reinliest, wie ich eigentlich die Intention gehabt habe. Und das ist immer ein Missverständnis, das es in der Kunst seit Anbeginn der Zeit gegeben hat. Und das ist aber ein schönes Missverständnis. Also...
Ja, du musst das ja als Künstler auch quasi freigeben können. Du musst ja ein bisschen davon trennen können, oder? Von deiner eigenen Kunst.
Auf jeden Fall, ja.
Weil sonst würdest du das nie auf Platte pressen lassen oder zum Streaming freigeben oder whatever. Also weil dann würde es nur irgendwo bei dir liegen.
Ja, da muss auf mich von außen immer sehr stark eingewirkt werden, bis dieser Punkt kommt. Aber der kommt, auf jeden Fall.
Das abzuschließen, ja.
Und das ist halt, es ist immer schwierig. Aber auch hier ist es so, dass es mir mittlerweile viel leichter fällt wie am Anfang. Und ich finde, was gut ist, ist so ein bisschen sich wieder diese, Und wo ich wieder so ein bisschen versuche zurückzufinden, ist, du musst, glaube ich, so eine gewisse Naivität, dass ich es rausbringe, bewahren. Das ist einfach so eine Unbedarftheit, wo du einfach dann vielleicht auch nicht zu viel drüber nachdenken solltest. So. Es ist wichtig, so irgendwie eine Qualitätskontrolle bei dem durchzuführen, was du halt jetzt da, und du musst zufrieden sein, so, ja. Aber so dieses Overthinking, das ist schlecht, weil man muss dann irgendwie trotzdem so Fan sein von Musik. Also das klingt jetzt so platt, ja, aber das geht so ein bisschen verloren oft. Also so, man konzentriert sich dann nur so, weißt eh, so seine intrinsischen Prozesse die ganze Zeit und es meandert alles so um sich selbst irgendwie so herum und man vergisst aber eigentlich, wie viel geiles Zeug das es gibt und dass man da einfach so Fan ist. Und ich habe mir das jetzt einfach auch bewusst angewohnt, dass ich jetzt einfach auch wieder so Platten kaufe oder so, ja. Dass ich einfach sage, so, ja, ich bin einfach Fan von dem, ich würde es einfach unterstützen und dann habe ich einfach eine Freude, wenn ich das daheim habe. Mhm. Und oder auch so, ich kaufe jetzt auch wieder so Band-Shirts, das habe ich mir so urlang nicht gemacht. Aber und das ist aber total wichtig und das übersieht man oft so selber so, weil man sich nachher dann so irgendwie auf einen gewissen Grad so als Produzent nachher dann nur mehr so fühlt. Aber man
das ist mal wieder beim eigenen Saft quasi,
genau,
sein,
ja,
oder?
Genau,
und absolut. Und dann vielleicht selber gar nichts mehr anderes anhört.
Ja, weil, genau.
Wenn man sich jeden ganzen Tag damit beschäftigt,
ja,
mit der eigenen Musik.
Genau. Aber das ist schlecht, finde ich. Ja. Also, weil gerade da muss man so Inspiration ziehen und sie wieder so anstecken lassen und nicht diese Ablehnhaltung einfach irgendwie generieren. So, wo man dann auch so dazu neigt, so, man hört was und dann denkt sie, oh Feuer, das klingt jetzt aber schon noch Nick Cave. So, weißt du, was ich meine? da gibst du einer Sache ja gar keine Chance. So, ja? Mhm. Also das ist ja dann, da ist man sofort in so einem Wertungsding drinnen, wo man dann so Sachen so abtut. Und da verbaut man sich aber sehr viel, weil man, glaube ich, aus sehr vielen Sachen lernen kann. Und eigentlich das meiste lerne ich immer von schlechter Musik, muss ich sagen. Mhm. Weil so gute Musik konsumierst du dann so und denkst du so, ah ja, cool, lässig, also da passiert das und das. Und bei schlechter Musik, einerseits ist es ja so, also das ist eine blöde Unterteilung, aber mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Ja. Aber für mich bewertet schlechte Musik ist dann oft so, dass man denkt so, okay, taugt mir überhaupt nicht, aber hat vielleicht irgendwie was drinnen, was ich zum Beispiel eben überhaupt nicht gemacht hätte. Mhm. Also was vielleicht so ein unorthodoxes Element, auf das ich halt jetzt nicht wirklich reagiere so oder in Resonanz tritt, aber was ich halt auf irgendeine Art und Weise interessant finde trotzdem. Mhm. Und deswegen ist so, man sollte viel mehr schlechte Musik hören eigentlich. Ja.
Interessanter Aufruf. Ja.
An alle da draußen.
Ja, aber vielleicht auch, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das, wenn man sich halt eh die ganze Zeit mit sowas beschäftigt, dann ist es ja schwer, noch diese jugendliche Begeisterung aufzubringen, wahrscheinlich, ja, für andere Künstlerinnen, Künstler, für Musik im Allgemeinen, oder? Weil du halt so, ich stelle mir das also vor, vielleicht, wenn du jetzt einen Roman schreiben würdest und dann hast du quasi deinen Tagessoll erreicht. Und dann ist es wahrscheinlich auch schwer, sich hinzusetzen und ein anderes gutes Buch weiterzulesen, oder? Dann braucht man wahrscheinlich auch was anderes.
Das kann sein. Also, ja, das ist sicherlich hart, den ganzen Tag schreiben und dann ein Buch zu lesen.
Und sich dann zu denken, warum kann ich das nicht so gut?
Ja, genau.
Das gibt es dann ja wahrscheinlich auch. Dieses. Ja,
genau. Und dann kommt so eine Abwärtsspirale in Gang. Also ich glaube, man wird so, also wie es mir halt geht, man wird so ein bisschen weirder. Also der Geschmack geht so ein bisschen so in andere Richtungen. Also jetzt zum Beispiel, was ich jetzt gerade zum Beispiel gern höre, ist Harry Parch. Das ist so ein Typ, den der Tom Waits hier nicht gern gehört hat. Das ist so ein Dude gewesen, der so in die 50er Jahre seine eigenen Instrumente gebaut hat und irrsinnig arge Klangwelten. Also so, der hat zum Beispiel so Glasmarimbas gebaut, so urriesige. Mhm. Und hat so oversized Gongs irgendwie, die so überhaupt keinen Sinn machen und hat dann auch irgendwie so Percussion mit irgendwelchen anscheinend Percussion ungeeigneten Dingen oder Gegenständen also gemacht und so. Und das hat dann auch irgendwie so einen leichten 12-Ton-Musik-Touch dann auch noch. Also wer jetzt hooked ist, hört sich Harry Parcher. Aber solche Sachen interessieren mich dann einfach dann mehr vielleicht. Es wird so ein bisschen, mir kommt vor, es shiftet so, es wird so unorthodox.
Also auf der einen Seite wirklich fast schon obskure Musik, die dir einfach irgendwie rausreißt aus deiner täglichen Arbeit wahrscheinlich mit Kunst. Auf der anderen Seite sehr schlechte Musik dann. Ja. Das ist dann so wie Trash-TV vielleicht schauen oder so, keine Ahnung.
Ja, genau. Was,
um einfach abzuschalten.
Ja, genau. Ja, ich muss gestehen, ja, das habe ich.
Was ich lustigerweise so in Gesprächen immer wieder von Künstlerinnen und Künstlern hören, dass sie sich dann einfach gern mit sowas irgendwie halt Eskapismus halt betreiben und halt sich irgend sowas anschauen, um abzuschalten.
Ich gestehe, also ich...
du bist auch einer.
Ich reihe mich in diesen exklusiven Club ein. Aber es ist ja irgendwie, was ich so spannend finde, ist so ein bisschen so diese Metaphysik von solchen Dingen. Also das ist ja... das ist jetzt meine Theorie, aber ich glaube ja, so Menschen, was das so designen, solche Trash-TV-Sendungen, sind irrsinnig schlau.
Ja.
Und ich will es jetzt auch gar nicht den Leuten dort absprechen, dass die nicht schlau sind oder so. Die sind halt, also die spielen halt die Rolle schon sehr gut oft und so.
Ja, das sind ja auch schon Leute, die wahrscheinlich dann immer wieder vorkommen.
Ja, ja, ja.
Das ist ja eigener Beruf dann schon wieder, oder? Das ist ja, das hat sich ja auch verändert, soweit ich informiert bin.
Ja, ja. Also es stimmt, weil so ein paar so, was ich angeschaut habe, da kommen dann wirklich immer so die gleichen Typen und dann sind alle immer so alle, ja geil, in dieser Staffel ist jetzt der oder die jetzt so dabei, wow, wow, Hype.
Und das hat sich auch verändert, oder? Yeah. Früher waren das, vor 20 Jahren, wo das so angefangen hat, vielleicht waren das wirklich noch Leute, die halt einfach einmal mitmachen wollten und jetzt hat sich das halt auch professionalisiert.
Ja, voll.
Wie alles halt.
Das war dann am Anfang so Dudes und Dude-Arenas, die da halt irgendwie so bei diesem Vorsprechen wahrscheinlich dort waren. Und dann haben sie halt alle so gedacht, so ja, der ist irgendwie lustig, den nehmen wir.
Genau,
oder so, oder die, ja. Also das ist so. Aber das hat ja ein bisschen was von einem Phänomen auch, oder?
Ja.
Also man muss es schon einmal schaffen, dass du irgendwie ein Format kreierst, was so viele unterschiedliche Menschengruppen irgendwie anspricht, oder? Das ist ja eigentlich arg. Und dann denke ich mir immer so, das appelliert halt, es ist eigentlich ein gutes Vorbild auf eine Art, weil es appelliert so, glaube ich, immer ein bisschen an die niederen Instinkte halt, schon so. Und es hat aber dann trotzdem so... Es wird so versucht, so ein bisschen so Bogen auch reinzubringen. Weil die müssen ja dann irgendwie so, wie man so schön sagt, so shit stören die ganze Zeit. Weil wenn die jetzt, keine Ahnung, das sind jetzt irgendwie so 20 voll hotte junge Menschen irgendwie so auf so einer Insel und die können nur Party machen in so einer Luxusvilla. Ich meine, das eskaliert halt wahrscheinlich irgendwann, wenn die da nicht irgendwie so eine Storyline so reinbringen und so. Also, ich finde es schon irgendwie, es ist schon so ein bisschen so ein Phänomen und von Zeit zu Zeit gebe ich mich dem wirklich mit Genuss hin, ja.
Auf der einen Seite die schwere Musik, die du ja selber machst.
Ja, ja, ja.
Obwohl es ja gar nicht so, weil du das ganz am Anfang, glaube ich, des Gesprächs gesagt hast, das ist ja kein, jetzt in dem Sinn leichte Musik oder leicht konsumierbare Musik. Nein. Also man muss sich schon darauf einlassen.
Ja.
Oder man muss irgendwie eine Muse haben, vielleicht sogar, sich dem hinzugeben. Ist jetzt auch keine Musik, dass man, also ich habe es jetzt ja nicht so auf Platte noch hören können, aber halt, und habe es dann teilweise auch so versucht, unterwegs zu hören und das entzieht sich, also das funktioniert gar nicht so, deine Musik, die man so zwischen U-Bahn, Station und Straßenbahn.
Das ist ein schönes Kompliment.
Also das ist jetzt nichts, was man so nebenbei rennen lässt.
Na.
Also oder was kann man natürlich machen, aber es irgendwie bildet sich da so eine natürliche Barriere. Dann
ein Schutzfilm legt sich.
Ja. Also es ist schon irgendwie Musik gefühlt, die sich irgendwie, also die man bewusst hören sollte im Idealfall vielleicht.
Ja, voll. Also das ist auch irgendwie die Intention so. Also so, ich glaube halt, also das ist jetzt gar keine bewusste Sache, das ist mir erst so gekommen, wie das Album irgendwie fertig war. Es ist halt so eine Sache, dass es einerseits natürlich dieses ganze KI-Ding gibt, also mit dem kenne ich mich überhaupt nicht aus. Es ist auch eine Sache, mit der ich mich überhaupt nicht beschäftige, weil es mich einfach irgendwie nicht interessiert und weil ich es eh nicht aufhalten kann. Also ich finde das auch gar nicht interessant so. Also ich bin nicht so Technik-Freak und so. Ich denke mir halt nur so, ich finde es befremdlich und will es aber jetzt nicht abteufeln, weil vielleicht für gute Sachen auch damit entstehen. So. Und das wird halt natürlich in den nächsten Jahren irgendwie wahrscheinlich anziehen, sage ich jetzt mal. Oder wenn man so ausdrücken will, schlimmer werden. Ja. Und ich denke mir, ich positioniere mich auch mit meiner Musik ja irgendwie so, oder? Also das ist ja auch so ein bisschen, das hat ja immer was leicht Politisches natürlich dann auch, wenn man jetzt so sagt, so okay, ich würde jetzt nicht mehr so Fast Fashion einfach machen, musikalisch gesehen. Ja. Ich will einfach trotzdem was machen, was aus mir heraus spricht, was aus mir heraus kommt und was aber ein bisschen ein Gegengift vielleicht ist, weil vielleicht geht es ja anderen Menschen gleich wie mir. Vielleicht sagen andere Menschen auch, ich brauche solche Sachen eigentlich nicht in meinem Leben, also mir geht es total gut ohne. Und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo das mehr Menschen vielleicht so sehen und dann freuen sie sich vielleicht, wenn sie so Musik hören wie die, was ich mache. Ich weiß es nicht, ja.
Vielleicht aber muss das eine und das andere, vielleicht muss ich das gar nicht ausschließen. Was das ist.
Kann also auch sein, ja.
Also vielleicht ist ja vielleicht ein schönes Zeichen, dass so handgemachte Musik, sage ich jetzt einmal, neben KI-Musik stehen wird.
Voll.
Es ist eh wie du sagst.
Ja.
So jetzt wirklich dagegen anzukämpfen, macht wahrscheinlich kaum Sinn.
Nein, das ist eh schon da. Nix.
Also es ist ja nicht so, dass das erst kommt.
Ja,
ich glaube, das ist schon viel mehr da, als wir vielleicht glauben.
Ja.
Und aber so ein Gegenpol zu schaffen, bewusst oder unbewusst, ist
genau,
ist ein schöner Gedanke.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde jetzt auch nicht irgendwie so der musikalische Don Quixote gegen irgendwie KI sein. So, ja. Also das soll es auch nicht sein. Also, man muss das ja eh alles leben lassen und man kann da ja eh jetzt irgendwie nichts machen so dagegen. Also du kannst da eine Meinung haben, ob du es jetzt, wie du es findest oder so, aber das ist ja für jeden individuell. Und ich denke mir das auch, also das ist einfach auch ein Angebot irgendwie. Und man kann ja immer nur, da kommen wir wieder zum Thema, man kocht im eigenen Saft, also man kann ja immer nur von sich selbst ausgehen, so, ja. Also was würde ich jetzt gern hören? Oder, ja, Punkt. Also was würde ich gern hören? Also das ist immer die Sache, die sich halt dann in den Vordergrund stellt, weil du kannst ja nur von dir selbst ausgehen. Du hast keinen anderen Referenzpunkt. Und ich will halt Musik machen, wo ich mir denke, so, das würde ich gut finden, wenn ich es wo höre. Also das würde mich freuen, wenn ich es jetzt entdecke irgendwie. Und teilweise, lustigerweise ist es oft so, die Lieder, die ich rausbringe, die ich selber nicht so mag, aber die halt einfach im Album ein gutes Ganzes ergeben. Ja. Weil das braucht ja auch immer so einen Bogen. Das sind oft so Lieder, die bei anderen Menschen ankommen. Und wo ich mir so denke, so, cool, die habe ich jetzt so gerade erst so, gerade so aufs Album noch dann und jetzt muss man die dann live ausspülen, weil es dann irgendwie,
Hast du da irgendwie Erklärung dafür?
Nein, ich glaube einfach, dass Künstlerinnen und Künstler irrsinnig schlecht sein in der, also ja, das würde ich pauschalisiere jetzt, hoffentlich kriege ich keine Hate-Mails. Aber ich glaube, dass man in der Einschätzung seiner eigenen Kunst oft als Künstlerin oder Künstler sehr schlecht ist. Ich glaube, man schätzt es einfach sehr falsch oft ein, wie das außen wahrgenommen wird. Ich merke es bei mir halt auf jeden Fall extrem stark. Ich weiß es auch von einigen Menschen aus meinem Freundeskreis, dass es denen so geht. Deswegen stelle ich diese kühne Theorie jetzt da irgendwie auf, aber ich persönlich bin extrem schlecht. Ich bin auch immer so, keine Ahnung, was die vom Album sind, jetzt heute kommt, ist die letzte Single jetzt gerade rausgekommen und nächste Woche kommt das Album raus. Es waren drei Singles und ich habe einfach gesagt, zum Daniel so, entscheid du, welche wir da nehmen. Ich habe keine Ahnung. Immer die, was ich vorschlage, sind alle so, was, echt? So,
so. Aber das kannst du dann auch so von dir...
Ja, ich habe es einfach aufgeben. Okay. Also das ist einfach, und ich muss das auch nicht kennen. Also das ist eh so eine Sache, weil man so denkt, so, da bin ich froh, wenn ich Input von außen habe, weil ich hab meine Expertise, das ist einfach irgendwie die Herstellung dieses Produkts, wenn ich es jetzt ganz wirtschaftlich irgendwie sage. Und die Vermarktung oder so davon, das können andere Menschen weitaus besser wie ich. Also, ich meine, es ist, wie gesagt, wir sind ja eh auch in einem Independent-Rahmen, also ich brauche mir jetzt nicht so darstellen, als ob ich jetzt irgendwie 5000 Tonträger verkaufen würde oder so, ja. Aber es ist trotzdem so, dass es trotzdem einen Kreis gibt, wo solche Sachen auf eine Gegenliebe stoßen, und ich glaube, so die Vermarktung wird nie jetzt meine große Stärke irgendwie so werden, ja. Das ist aber, ich sollte mich mehr damit auseinandersetzen, also ich weiß das auch, aber ich tue es einfach irgendwie nicht, weil einfach eh schon so wenig Zeit ist, um irgendwie wirklich kreativ zu sein, und du dir die Räume eh schon so schaffen musst, dass ich mir schon so denke, so, das geht auch irgendwie nicht. Und ich kann solche Sachen urschlecht parallel machen. Also so, dass ich jetzt sage, so, ja, jetzt mache ich irgendwie 2 Stunden so Marketing, dann mache ich irgendwie eine halbe Stunde Pause und dann mache ich jetzt irgendwie Songwriting oder so.
Da sind wir wieder am Anfang.
Genau, beim Kernthema der Tagesstruktur. Aber das, ja.
Das, aber das heißt, du hast da beim Schreiben der Lieder gar nicht... quasi ein Publikum vorm geistigen Auge quasi,
nein, dass
du irgendwie nicht imaginierst und dort denkst, okay, wie, was könnte bei den Fans auch ankommen?
Ja, nein, leider gar nicht. Also sorry to the Fans. ich hoffe einfach immer, dass das so gut wie möglich einfach dann aufgenommen wird, das, was ich produziere. Und ich habe es persönlich, wenn ich schreibe, das ist ja für mich so dieser Prozess an und für sich das Schöne, ich denke ja an gar nichts, ich lasse es dann einfach so rausfließen. Also ich habe ja auch manchmal, ich spiele so Akkorde vielleicht und lasse mein iPhone laufen und manchmal murmle ich einfach nur irgendwas dazu und das ist noch gar kein Lyric oder so, und dann höre ich mir das an und denke mir, ah, okay, da ist irgendwie ein Wort gefallen, das passt irgendwie so gerade gut rein. Und was oft, glaube ich, so unterschätzt wird oder vielleicht so Urban Myth ist, bei Songwriting ist es oft so, dass du Text und Musik, das ist eine homogene Einheit. Also das ist so hermetisch einfach. Und außer du machst einen bewussten Bruch und sagst, okay, es ist jetzt total losgelöst. Ich rede jetzt eher vom Regelfall. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das synchronisiert. Und diese Synchronisation, das ist ein Erfahrungsprozess, sage ich jetzt einmal. Das ist also you are what you eat. Man sollte halt sich irgendwie literarisch gut ernähren, sage ich jetzt einmal. Und musikalisch halt dann da einen Counterpoint einfach schaffen und mit diesen 2 Dingen dann so ein Spannungsfeld kreieren. Und das ist so die Aufgabe, so die Schmiedewerkstatt einfach.
Also es sind schon 2 Elemente, die du dann zusammenführst, ja, quasi.
Genau.
Verstehe das richtig?
Ja, genau. Also die müssen dann aber wirklich eine gemeinsame Einheit bilden. Ja. Weil oft so, manchmal bringt es sowas, wenn ein Akkord irgendwie eine Sache vom Text unterstreicht, wenn irgendwie so ein düsterer Moment ist und du machst jetzt irgendwie einen Mollakkord oder so. Manchmal bringt es aber auch gar nicht und macht es irgendwie so affektiert und plakativ. Das heißt, da muss man selbst nachher dann irgendwie so eine Geschmackssicherheit entwickeln, das letztendlich wahrscheinlich im Volksmund der eigene Stil dann so genannt wird. Ja. Mhm. Also das ist dann das, wo du hin willst. Ja. Und das, was sich dann immer mehr so rausschärft. Das, ich habe immer so das Bild von so einem Bildhauer, der irgendwie aus so einem riesigen Block sowas raushaut, also so eine Statue, und dann verfeinerst du das einfach immer mehr. Mhm. Und da gibt es von Michelangelo gibt so ein Zitat, wo sie gemeint haben, so, wie hast du den David erschaffen, was war so die Inspiration? Und dann hat er gesagt, so, der war schon in diesem großen Steinblock drin, er hat ihn jetzt nur mehr befreit. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Metapher. Ja. Und ich glaube, so die Songs, die sind auch oft schon da. Ja. Die muss man nur jetzt irgendwie, die muss man nur so zart fangen und für sich gewinnen. Und wenn du Glück hast, ist ein Guter dabei.
Aber bei dir hat man schon das Gefühl, dass dass deine Geschmackssicherheit dir selbst gegenüber schon sehr ausgeprägt ist. Also allein wenn man das Ganze so als Gesamtkunstwerk auch betrachtet, und so kommt es mir auch irgendwie vor. Das ist ja auch ein bisschen so gefühlt, nachdem jetzt da mit dir schon über Stunden zusammensitzt, ist ein bisschen losgelöst von deiner Person vielleicht auch. Mhm. Das ist so irgendwie, ist ja auch ein Bandkonzept, mhm, aber da, wo du dann trotzdem so der Musiker bist, der dahinter steht, aber mhm, dann holst du dir halt unterschiedliche Leute rein.
Ja.
Es ist allein wie die Fotos quasi mhm, gestaltet sind, wie die Artworks sind. Also das mhm, ist schon so ein Gesamtkunstwerk, wo sich jemand anscheinend ganz genau weiß, also du, wie das im Endeffekt dann ausschauen wird.
Ja,
dieses Gebilde.
Also ich freue mich,
es wirkt halt von außen so.
Ich freue mich, wenn es so ankommt. Also so, ja, es ist schon so, dass ich schon so eine Vorstellung habe. Diese Vorstellung gebe ich gerne auch irgendwie so als Ping-Pong-Spiel mit anderen Artists irgendwie so frei, um da ein bisschen Resonanzen also zu kriegen und ein bisschen Außeneinwirkung nochmal zu haben. Und ich glaube, man muss irgendwie so steht der Tropfen, höhlt den Stein, man muss halt an so einer Sache beständig arbeiten. Und das ist halt so, ob ich da jetzt, keine Ahnung, im Zug sitze und irgendwie ein Buch lese oder ob ich jetzt daheim übe und mir irgendwas auscheck. Ich glaube, eine Aufgabe oder eine Herausforderung ist es einfach so, die Kunst einfach auch im Alltag zu finden. Mhm. Ja. Also es gibt so die Barbara Hepburn, das ist so eine total geile bildende Künstlerin gewesen, mhm, so in die 60er Jahre, bin ich großer Fan. Und da gibt es irgendwie so auf YouTube gibt's irgendwie so einen Ausschnitt so von der, wo sie halt einfach, sie hat in so einer Hütte am Land gewohnt. Und dann geht sie so spazieren und hebt so einen Stein auf, und das ist so ein total geiler Stein, und dann betrachtet sie den so. Und dann habe ich mir so gedacht, so, du musst das überall trainieren zu sehen. Mhm. Ja, also das ist so eine große Stärke, die man kultivieren kann. Das sind so Kleinigkeiten so zu sehen und das so zu kultivieren. Das macht nämlich dein Feld voll auf. Ich finde so, ich habe das immer sehr beengend gefunden, in diesem Konservatoriumsumfeld zu sein, weil ich das so schade gefunden habe, dass da wirklich nur so auf diese musikalische Craft so eingegangen wird und einfach aber sonst alles so ausgeblendet wäre, als ob das jetzt so isoliertes
wie so eine Raumstation
wäre. Ja, genau, so wie so die Mir, die da jetzt irgendwo herummeandert da im All. Ja. Aber es ist ja ein Ganzes, das ist interdisziplinär. Also ich trenne das auch nicht voneinander. Mhm. Für mich ist irgendwie ein geiles Buch genauso inspirierend wie ein geiles Lied oder irgendwie ein wahnsinnig tolles Gemälde.
Oder ein schöner Stein.
Oder ein schöner Stein, ja. Oder auch so irgendwie eigentlich so auch draußen sein irgendwie und zum Beispiel, mein Papa hat ja eben diesen Bauernhof, wie ich erwähnt habe, und da sind so die Kühe von seinem Cousin nachher so rundherum. Mhm. Und dann einfach irgendwie gehe ich auch mal hin so zu diesen Kühen und gebe denen einen Äpfel, weil dann lassen sie sich streicheln. Und dann streichelt man so irgendwie so eine Kuh, und dann denke ich mir auch so irgendwie, das ist ja auch irgendwie so ein, das ist ja gar nicht so unähnlich von dem, was man dann so empfindet, wie wenn man jetzt irgendwie schöne Kunst irgendwo anschaut oder so. Das ist ja einfach so, da wird sowas, wie sagt man das, so ein Urinstinkt wird einfach an, sowas Archaisches wird da einfach angesprochen einfach. Und mit solchen, ich arbeite beim Songwriting mit solchen Gefühlen, also diese Gefühle will ich nachher dann irgendwie so ausdrücken, die können auch negativ sein. Also es gibt ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, wenn man schlechte Nachricht kriegt oder so, oder irgendwie vielleicht jemand stirbt oder so, dann hast du ja auch so ein ganz beklemmendes Gefühl. Das ist ja auch so total mächtig und total überwältigend. Und genau solche Sachen will ich einfach in meine Musik einfach packen. Also ich denke eher so eigentlich. Mhm. Also so, das ist für mich so Inspiration oder das heißt für mich Inspiration. Dass ich mich einfach berühren lasse von irgendwelchen Sachen und Musik ist da einfach nur ein Teil davon. Also ich könnte genauso gut irgendwie so Bilder malen oder irgendwie wahrscheinlich könnte ich auch irgendwie ein Gemälde restaurieren oder einfach ein Maurer sein oder so. Das schließt sich ja alles nicht aus. Mhm. Ja.
Also ich würde. Aber halt, das ist halt deine Ausdruckskraft quasi.
Das ist halt
quasi
zufällig meine Ausdrucksweise. Ja. Und es ist halt aber auch... auch wieder so ein Normdenken, wo man sich denkt, so warum kannst du nicht irgendwie, keine Ahnung. Es gibt sicher irgendwo auf der Welt einen Typen, der irgendwie, keine Ahnung, Zimmermann ist und am Abend heim oder keine Ahnung, vielleicht, oder Mechanikerin oder so, ja. Und diese Personen gehen heim am Abend und schreiben vielleicht Gedichte. Und ich glaube, vielleicht sind das die interessantesten Gedichte, die die Welt nie lesen wird. Mhm. Weißt, also und nicht irgendwie so... nicht immer so den üblichen Orten gesucht. Es gibt, glaube ich, so ganz viele Sachen eben und die suche ich halt. Für die wissen wir halt gar nichts, weil wir halt einfach nur diesen ganz schmalen Streifen sehen, den wir halt einfach, den uns der Kapitalismus halt im umfänglichsten Sinne, mit all seinen Dynamiken einfach irgendwie so vorsetzt. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass das das Interessanteste ist. Also, ich bezweifle es.
Ist dieses The Ghost in the Machine, ist das dann manchmal für dich vielleicht auch, nachdem das ja zumindest für mich jetzt in der Wahrnehmung schon sehr durchdacht auch wirkt, also wie es daherkommt und auch wie es klingt, also schränkt dich das manchmal ein bisschen auch ein, wo du dir denkst, ich würde jetzt aber eigentlich gerade gern was anderes machen, in eine andere Richtung gehen, gibt es das dann auch?
Ja. Das gibt's voll. Also so, ich bin dann zum Beispiel auch im Studio, bin ich der volle Nerd. Also da bin ich dann wirklich extrem pingelig, weil ich glaube, ich dann auch so manchmal Menschen in meinem Umfeld ein bisschen wahnsinnig mache. Sorry an dieser Stelle. You know who you are. Aber es ist dann schon so, dass ich mir manchmal so denke, und da habe ich dann oft mir gegenüber schlechtes Gewissen, ich würde es gern noch ärger sein, also so noch ärgere Sachen irgendwie so einbauen, die halt dann aber wirklich, wo halt so meine Ratio sich nachher dann so meldet und immer dann so denke, so, vielleicht würde ich diesen Schritt dann einfach bereuen, weil es jetzt vielleicht nur aus einer Laune heraus passiert und einfach zu arg ist und vielleicht der Musik dann auch gar nicht dienlich ist. Weil ich stehe schon so auf extreme Sachen auch und so, ja. Also künstlerisch das jetzt gesehen. Aber das ist dann auch immer so eine Gratwanderung, wo man halt dann sich so denkt oder den Wunsch halt hat, einerseits hörbar unter Anführungszeichen zu sein oder wo, und den Anspruch habe ich schon so, ich will, dass das jetzt nicht so super extrem harte Nischenmusik irgendwie ist, sondern ich will ja auch, dass das so konsumierbar ist für Menschen, aber mit Anspruch. Und dann halt natürlich diese wilde Seite in dir, die halt einfach raus will und sagt so, oh, Harry Patch, 12 Tonnen Glasmarimba-Musik jetzt, genau an der Stelle. Oder so, weißt du, was ich meine? Also, das ja. Ist halt, das, da hat man auch immer so einen inneren Kampf. Und den darf man vielleicht manchmal nicht so zu ernst nehmen. Und wenn ich jetzt so die wie man das so schön sagt, die eierlegende Wollmilchsau, gibt es irgendwie auch bei Bandprojekten, glaube ich, nicht. Und wenn jetzt irgendwie mir der Sinn nach Industrial, Neues, Ethno-Schranz, oder keine Ahnung, wobei Industrial, Neues ja, kann man
ich nicht. Ich habe mir gerade gedacht, das wäre jetzt gar nicht so weit weg irgendwie, oder? Das würde jetzt gar nicht so überraschen
vielleicht. Na, Memo an mich, Industrial, Neues hören.
Also wenn das Projekt, würde auch der Bandname gut dazu passen.
Ja, stimmt eigentlich. Wow, okay, jetzt hast du mir was gebraucht. also vielleicht ja, also es wird sich mehr ausgehen, vielleicht, wie ich jetzt das selber glaube, aber ich will halt auch nicht zu viel, also man muss auch das kuratieren irgendwie. Also wo man dann halt selber eben um den Stil oder den Geschmack dann irgendwie so, ich glaube, den Geschmack, den muss man sich bilden und den muss man sich echt hart erarbeiten. Und ich glaube, ein Geschmack kommt dann einfach sehr gut zustande, wenn du dich einfach schönen Dingen aussetzt. Mhm. Also wenn du einfach schöne Dinge anschaust oder schöne Sachen liest oder so, einfach dich der Schönheit aussetzen. Und dann bildet sich der Geschmack automatisch irgendwie so raus. Und man muss dann irgendwie, und das ist halt dann auch eine Sache der Erfahrung, des Kuratieren, welche Elemente lasse ich jetzt in meine Musik. Mhm. Also da muss man dann auch irgendwie so sagen, so, da ist jetzt dann auch so eine Linie, wo ich dann sage, so, bei dem Album lasse ich das jetzt einfach nicht rein, obwohl ich es geil finde, weil ich glaube, dass es die Gesamtästhetik stören würde. Mhm. So, da muss man eher, es gibt dann schon so Limitationen, sind auch wichtig in der Musik. Also so, auch so beim Üben und so merke ich, dass je...
Kill Your Darlings,
ja, dann genau,
so ein bisschen
ja.
Auch.
Ja, genau.
Weil es einfach für dich vielleicht Sinn macht oder in dem Moment schön ist, mhm. was du da machst, aber mhm. das jetzt draußen in der Welt keinen Sinn ergeben würde, ja, quasi, ja. Oder auf Platte halt.
Genau, also und das wäre dann einfach nur so ein bisschen so eine selbst abgekulte von mhm. mir vielleicht, wo man dann so denkt, so, oh ja, geil, so jetzt auch noch reingehauen und so. Das will ich aber nicht. Also so das muss man ja so gut wie möglich also draußen halten, weil das ist immer so, ich habe viel zu oft schon so, glaube ich, ego-motivierte Sachen vielleicht gemacht in der Musik und ich habe es immer bereut und ich finde es nicht geil. Und das ist immer so ein ganz schwieriger Punkt, weil klar, wir haben schon alle eine Grundkonstitution, sonst würde man den Beruf nicht machen. Ja,
also ich wollte gerade sagen, das ist eher eine schwierige Gratwanderung ja, wahrscheinlich, weil sonst würdest du die nicht auf eine Bühne stellen.
Genau,
oder
ja.
Aber quasi mit den innersten Gefühlen nach draußen gehen und ja.
Voll, also total.
Das Innerste nach außen kehren ja eigentlich, was du ja machst.
Ja, genau, also wir dürfen da alle nicht so tun, als ob wir die großen Mauerblümchen jetzt irgendwie wären, weil es ist halt nicht so. Ja. Also irgendein Drang nach außen hat man ja immer mit dem. Ne? Und so ehrlich muss man zu sich selber sein. Und man darf es aber so gut es geht nicht reinholen in das, was man halt so macht. Das ist der eine Teil. Das ist so im stillen Kämmerlein der Produktionsprozess. Und auf der Bühne kann man diesen Anteil dann vielleicht wieder mehr rauslassen. Es ist natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad alles sympathisch. Ja? Mhm. Also das ist so. Ich versuche es wirklich echt immer so gut wie geht einfach rauszuziehen und schaue da auch wirklich oft drüber. Mir sind die Texte sehr wichtig. Und das ist wirklich ein großer Revisionsprozess eigentlich immer. Und wenn ich da dann so Anflüge so bemerke, und andere Menschen finden das dann auch so geil und so, wenn man so durchhört, so, was das so die ersten Aufnahmen, und ich cringe dann aber immer und denke mir so, das müssen wir unbedingt rausschneiden, so irgendwie voll unauthentisch.
Von den Texten jetzt.
So. Oder wie es dann singt, so, was das ist dann vielleicht so ein bisschen so affektiert oder so, ja, weil ich mir gedacht habe, so, ja, jetzt betone ich es vielleicht extra. Und das ist auch wieder so eine Sache, da macht man sich zu viel Gedanken drüber. Also man singt, wie man singt einfach. Es ist einfach so, es kommt halt einfach raus. Und in früheren Kulturen, also singen heißt ja eigentlich Vorhersagen. Das kommt vom glaub, lateinischen Wort Zentare oder so. Zentare heißt Vorhersagen.
Und das ist eigentlich total was Natürliches.
Es ist oder? Was total Natürliches. Also, und in früheren Kulturen ist das ja rituell eingesetzt worden. Also früher hat man Musik einfach dazu hergenommen, dass man einfach Gewalt kanalisiert. Und Musikerinnen und Musiker haben immer einen speziellen Platz, und das meine ich jetzt gar nicht im guten Sinne eigentlich nur, immer einen speziellen Platz in der Gesellschaft irgendwie gehabt. Und das war früher auch, das ist auch zu Opferzeremonien und so einfach gemacht worden, wo man wahrscheinlich gesagt hat, so hey, wir haben heute irgendwie so ein Stabbing da irgendwie auf dem Druidenhügel, wir brauchen da einen Bassisten oder so. Also und das ist ja auch so eine Sache, zu sowas muss man wieder mehr Kontakt aufnehmen, ja, zu dieser Ursprünglichkeit und zu dieser Urtümlichkeit. Man muss so die Musik wieder mehr als Höhlenmalerei vielleicht sehen. So als Bedürfnis, wo halt Menschen einfach irgendwie was machen obwohl sie eigentlich gar nichts davon haben. Was hat denn der da irgendwie, wenn der da so 10 Stunden da drin in dieser Höhlenmalerei sich widmet oder was da? Nix. Aber der hat das einfach gemacht, weil er es einfach schön findet und weil es ihm ein Bedürfnis war. Und ich glaube, zu dieser Sache muss man einfach wieder mehr Kontakt aufnehmen. Und ich glaube, das geht einfach durch Kapitalismus sowieso verloren, so wie das meiste an Seele irgendwie verloren geht. Aber
gelingt dir das bei Konzerten vielleicht, wenn dann Leute zusammenkommen in der Höhle?
Ja, ja. Ja, es ist schon eine eigene Magie. Es kommt natürlich dann auch immer auf das Setting drauf an, wo ich jetzt gerade spiele und wie man drauf ist an dem Tag und wie der Sound ist an. So, da kommen ganz viele Faktoren irgendwie so mit. In der Regel kann ich das auf jeden Fall mit Ja beantworten, weil einfach das voll schön ist, wenn da einfach voll viele Menschen irgendwie so sein.
Weil da kommt ja dieses Rituelle dazu, ja, eigentlich, ja. Oder? Weil genau. Da kommt es ja raus in die Welt, Leute kommen dorthin,
ja.
Du mit der Band kommst dorthin und gemeinsam, das ist ja im Idealfall nicht nur etwas, das du von der Bühne runtergibst, sondern ja. Im Idealfall kriegst du ja was zurück.
Ja, ja.
Und dann entsteht ja so ein schöner, großer Resonanzraum auch, ja. Wo sich das ja in alle Richtungen geht.
Ja.
Im Idealfall.
Im Idealfall, ja. Also das ist dann natürlich total cool, weil du merkst nachher dann irgendwie so, das hebt dann so ein bisschen ab. Also so, das ist also das, du merkst es irgendwie so, wie sie das formt. Das hat kein Gesicht oder so jetzt das Ganze. Aber du merkst so, dass sie da irgendwie so eine Gestalt oder ein höheres Ganzes irgendwie so bildet. Und das sind ja die Sachen so im Leben, Phänomene, die man ja nicht erklären kann. Und das ist ja der große Vorteil von Kunst generell. Also das macht einfach Tore auf. Und ich glaube, dass viele Menschen vielleicht vor dem Angst haben, weil das ist vielleicht auch was Unbekanntes. Und alles, was man nicht so sieht, oder sondern so wirklich so quasi so mit dem Herz ein bisschen sehen muss oder so fühlen muss, das ist vielleicht für viele Menschen problematisch und die lehnen das halt ab. Ah, okay. Aber ich glaube halt, Kunst ist halt so eine Sache, das macht halt, das drückt halt Sachen aus, die kann man so, die können wir jetzt nicht kommunizieren. Ich habe jetzt leider meine Gitarre haben vergessen, ich wollte halt eigentlich noch proben, aber sonst hätte ich da, weißt du, so, wenn man so einen Akkord spielt oder so, weißt du, das kann man ja erleben, ja. Du spielst was und dann denkst du so, okay, das ist jetzt irgendwie ein arger Sound, so, ja. Also wie kann ich das beschreiben oder was mache ich? Also ich weiß es oft selber nicht. Und das ist aber halt das, was mich so interessiert. Also weil ich mich dann einfach darauf einlasse. Und dann entsteht halt, macht das halt mit dir selber auch was, weil du machst ja eine Entwicklung durch das durch. Also du bereicherst dich ja da so selbst, weil das ist ja so ein externes Ding. Also in meinem Fall ist es die Gitarre. Und dann verfremde ich das irgendwie mit Sounds und irgendwie verschiedenen Amps und verschiedene Gitarren, verschiedene Tunings. Ich arbeite sehr viel mit so offenen Stimmungen auf der Gitarre eigentlich auch. Und das macht einfach immer wieder einfach so neue Tore auf einfach, ja. Und da kann man sich so reinfallen lassen und man kann das irgendwie nicht beschreiben. Also ich könnte da jetzt nicht beschreiben mit Worten, warum ihr Musik so schön findet.
Ja, und beim Publikum löst sie ja dasselbe aus, also halt löst sie ja auch was aus. Ja, ja. Und das ist wahrscheinlich auch das, was bei manchen dann so vielleicht oft einmal ein Unbehagen auslöst, weil du plötzlich mit Emotionen oder Gefühlen konfrontiert wirst, die bei dir aufgehen, obwohl du quasi nur diese Musik hörst, die gar nicht selber jetzt spielen musst. Und das ist ja auch irgendwie was angsteinflößend sein kann wahrscheinlich.
Total, also ich bin ja... Mir geht es ja oft selbst zum Beispiel bei Musik, die extrem langsam und getragen ist. Dort geht es mir so, weil ich eher ein quirliger Typ bin und dann setzt mich das in so eine Situation, wo ich dann einfach so zwangsentschleunigt wird und das ist voll unbehaglich für mich.
Eigentlich brauchst du das wahrscheinlich.
Eigentlich brauche ich es total. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass ich mir so denke, so am Anfang so, oh. Und am Ende finde ich es immer urgeil. Also wenn ich mich dann wirklich darauf einlasse und ich mache das dann irgendwie für eine halbe Stunde an, ist es nachher dann immer so, dass du denkst so, wow, cool. Aber am Anfang ist es immer so, ja.
Es bleibt dann am Ende doch dieses Magische irgendwie, oder das Nicht-Erklärbare, das...
Ja, ich würde schon sagen. Also, und auch was nie aufhört. Also, so, ich glaube, es ist einfach so, also, man hat irgendwie heutzutage immer so ein Problem damit, wenn man so Sachen einfach nicht so stehen lassen kann, weil es bedarf immer einer Einordnung und es bedarf halt einfach immer eines, teilweise auch so ein bisschen Abtun, so, okay, passt, habe ich jetzt verstanden, eh cool, jetzt widme ich mich wieder so dem Nächsten. Und das ist aber so Kunst ist so ein beharrliches Mysterium, das irgendwie keiner so richtig lösen kann. Und ich glaube, das ist halt nach wie vor der Punkt, warum es es halt einfach noch immer gibt und auch nach wie vor Menschen gibt, die das einfach annehmen und schätzen und denen das einfach irgendwie persönlich was gibt. Ich glaube halt, dass das auch immer so sein wird. Weil es gibt gewisse Grundbedürfnisse, die man so als Mensch hat, nämlich so das Bedürfnis, Luft zu holen, du musst was essen, wir müssen schlafen. Es gibt die Gemeinsamkeiten, die haben wir einfach alle. Egal, wie wir jetzt da persönlich ausgerichtet sind. Aber ich glaube, dass Kunst und auch Musik da dazugehört. Und auch wenn man das jetzt nicht so versteht oder so, das ist ja eigentlich nur so umso schöner, weil wir leben in einer durchtechnisierten Welt, irgendwie, wo alles bis ins Letzte erforscht wird und was ja teilweise auch super ist und so, aber wir brauchen ja einfach nur irgendwie wir brauchen eine Transzendenz
Ja,
einfach.
das habe ich mir auch gerade gedacht, ja,
Ja.
auf das läuft es eigentlich dann hinaus, gell?
Ja,
Das Nicht-Erklärbare
genau,
in
ja.
einer durcherklärten Welt.
Genau. Und das ist für mich so das absolut Schönste, was man einfach irgendwie so kreieren kann, weil ich, das ist das Gebiet und das ist vielleicht auch der Grund, weil du mir gefragt hast, so warum Musiker, vielleicht ist das Gebiet, wo ich mir wünsche, so diese Transzendenz, zu der will ich was beitragen, in irgendeiner Art und Weise. Das ist eigentlich so eine große Motivation von mir. Also so zu dem was beizutragen. Zu allem anderen, da bin ich auch nicht geeignet dafür. Ja, also da gibt es weitaus bessere Menschen, Menschen, die da besser geeignet sind für sowas. Ich habe das Gefühl, da kann ich was beitragen und da will ich auch was beitragen. Und ob ich jetzt da irgendwie, was in Fotos mache oder irgendwie was schreibe oder irgendwie Konzert spiele, Musik mache, das ist mir eigentlich so, ja. Man macht schon ein, also Musik ist mein Hauptmedium, aber
Das könnte sich ja verändern,
kann sich
quasi.
auch verändern, ja. Also, wie gesagt, ich habe schon sehr viel mich damit beschäftigt und das wird mich immer begleiten, auf jeden Fall, ja, sagen wir es mal so. Also, so, dass das Üben nicht umsonst ist. Genau, das ist so eine große, große Motivation von mir. Und es gibt ja dann auch so, es gibt von Albert Camus, glaube ich, so einen Spruch, warum gefragt, also Antwort auf die Frage, so, warum er auch so Kunst macht oder was er glaubt, was Kunst ist. Und er glaubt immer so, es ist immer so dieses erste Bild, das du hast, so, was dir so einfällt, zu dem musst du so irgendwie so zurück, dieses erste Bild, was dich irgendwie motiviert hat. Und das in deinem Leben, dann einfach so in sich gehen und darüber nachdenken und dieses Gefühl, das musst du catchen. Das ist ein ganz großer Antrieb, glaube
Vielleicht kehrt man deswegen auch immer wieder zu dieser Musik auch zurück,
ich.
oder
Ja, ja.
die einen so das erste Mal
Ja,
gecatcht hat.
voll, voll. Das
Das
ist
ist ja auch so
total.
ein Phänomen, dass
Ja.
man das nicht mehr loslässt
Ja,
eigentlich. Aber wenn man es nicht hört, bewusst vielleicht, aber
ja. Ja.
trotzdem schwingt es noch immer mit.
Absolut. Also, was genau du meinst, und ich mache das auch sehr, sehr regelmäßig eigentlich, dass immer so wieder so die alten Vorbilder einfach irgendwie rauskrame. Das ist dann immer
Oder man
so.
hört es dann irgendwo oder im
Ja.
Radio oder irgendwo beim
Ja.
Vorbeigehen, beim Auto kommt es aus dem Ding. Und das löst sofort genau dieses Gefühl eigentlich aus, dieses erste Bild quasi oder
Ja.
dieses erste Lied.
Ja. Genau, das erste Lied, das ist eigentlich, das wär super, super Albumtitel. Das, ja, das ist wirklich, wirklich für mich auch immer wieder ein Rätsel. Und ich glaube, so, ich persönlich stehe sehr auf so abstrakte Sachen, machen wir auch so irgendwie so in der visuellen Ebene. Und ich glaube, was antörend dran ist, ja auch diese Sichtbarmachung, entweder akustisch oder visuell, vom Rätsel des Lebens. Mhm. Das ist das Rätsel, wo noch keine Person eine Antwort drauf geben hat können. Aber du kannst das irgendwie mitteilen anderen Menschen, wie es für dich ist. So.
Du, danke. Das war voll schön.
Ja, war sehr schön für mich auch. Danke, dass du gekommen bist.
Darf ich dir zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen stellen?
Gern.
Lustigerweise passt das eher ein bisschen zum Anfang unseres Gesprächs. In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Also ich stehe sehr auf Edinburgh.
Okay. Mhm. Passt da irgendwie so der Gefühl deine Musik ganz gut?
Ja,
in der nach Schottland.
Großer Schottland-Fan.
Wenig überraschend.
Ja, Fun Fact über eigene Dudelsack-Playlist.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Ich liebe Dudelsack.
Was löst das in dir aus?
Sagen wir mal so, ich weiß, warum es früher als Kriegsinstrument verwendet wurde. Also ich habe ein Erlebnis gehabt in Schottland, da war ich auf der Royal Mile mit der Schule damals unterwegs, auf Schottlandreise, und plötzlich kommt da eine Parade aus so 50 Typen mit Kilts und Dudelsäcken runter und ich habe mir wirklich gedacht, die bomben die Straßen nieder. Das hat einen Lärm gemacht. Aber das war so mighty, das ist so ein erhabenes Instrument. Also das ist so ein Instrument, das rührt mir auch sofort zu Tränen, wenn ich es höre. Also wenn neben mir jemand gut Dudelsack spielt, fange ich, glaube ich, sofort zum Weinen an.
Du hast früher Mundharmonika gesagt, ich glaube bei Bob Dylan irgendwie, wo du gespielt hast. Und das Mund, ich kann das nicht erklären, aber eine Mundharmonika löst bei mir sofort sowas aus. Also, das ist so emotionalisiert, ich weiß nicht warum.
Ja, ja.
Ich habe da keine persönliche Geschichte dazu, aber wenn ich so einen Mundharmonika höre, könnte jetzt sofort zum Weinen anfangen.
Ja, ja, das ist, man hat, gell, ich weiß auch nicht, was es ist. Also, man hat das manchmal so, man hat da irgendein Erlebnis gehabt oder so.
Ich weiß es gar nicht, aber es löst sofort was aus. Allein wenn ich das höre, wenn du das erzählst, löst das schon fast das aus, obwohl es noch gar nicht. Aber irgendwo im Hinterkopf höre ich es dann schon voll, fast. Voll. Ja.
Ich hab lang Blues abgelernt. Also ich habe mir das so selbst so. Also ich spiele es jetzt irgendwie nicht mehr so, aber ich habe eine große Affinität dafür, das Instrument. Also super geil. Ich höre auch sehr gern Mundharmonikaspieler und übersetze das auf die Gitarre, was die spielen. Das ist ganz eigenes Phrasing.
Du, welche Serie oder Film haben dich zuletzt verstört?
Wow.
Wie auch immer verstört.
Ich glaube, ich habe jetzt mal wieder angeschaut Stalker von Andrei Tarkovsky. Das ist eigentlich mein Lieblingsfilm, den ich eigentlich immer wieder mal schaue. Und das filmmäßig war das Letzte, weil es verstört mich jedes Mal, wenn ich es anschaue. Aber auf so geile Art und Weise. Und Serie, ich bin nicht so ein Serientyp, aber ich glaube, ich habe irgendwann mal, war ich beim Freund jetzt am Abend und der hat noch einen Fernseher, ich habe seit 20 Jahren keinen mehr, und da ist gelaufen Forsthaus Rampensau und das hat mich echt verstört, muss ich sagen.
Ich habe es noch nie gesehen, aber ich kenne das.
Also Be Ready.
Konzept ein bisschen, aber ja.
Ja, das hat mich wirklich verstört. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finde.
Wo ist das? ATV? Oder?
Ja, ich glaube, es war ATV. Ja, ATV. Ja. Ja, ja. Das hat mich auf jeden Fall verstört.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Immer. Immer. Aber jetzt muss ich... Darf ich einen männlichen und eine weibliche Autorin sagen?
Klar, alles erlaubt.
Also männlicher Autor würde ich empfehlen, wenn man mal was anderes haben will, ist Raymond Roussel, Locus Solus. Aha. Raymond Roussel war quasi der der hat den Surrealismus eingeleitet. Ja. Der hat 1914 das Buch geschrieben. Ich bin auf den gestoßen, weil Jim Jarmusch ein großer Fan von dem ist.
Und das zieht sich ein bisschen so durch deine künstlerische Biografie, dass du Fan von jemandem bist.
Ja, genau. Und dann Fandom, ganz wichtig. Fandom ist wichtig.
Und dann weiterforscht
ja, quasi. Genau. Was die genau, genau. Das mache ich sehr gern. und das Buch ist einfach so crazy. Ich würde jetzt gar nicht zu viel darüber sagen. Es geht um so ein Anwesen, wo ein Wissenschaftler wohnt und der führt eine Gruppe von interessierten Menschen durch 7 seiner neuesten Erfindungen und Beobachtungen. Und das Buch ist einfach so crazy, dass ich kenne nichts, was ist wie das Buch. Deswegen würde ich es empfehlen. Und von einer Frau würde ich jetzt da empfehlen, entweder die Gedichte von der Marina Tsvetnaeva, oder ich habe jetzt eigentlich ein total schlaues und cooles Buch gelesen von der Rebecca Endler, Witches, Bitches und It Girls. Ah,
das habe ich letztens, habe ich das schon in der Hand gehabt oder wollte ich es mir besorgen?
Also das ist ja voll gut.
Ich sehe das manchmal, dann so Bücher, und wenn ich es nicht gleich kaufe, dann vergiss ich es wieder, aber...
Ja, also das ist
relativ neu jetzt,
glaube ich. Relativ neu und vor allem, es gibt wirklich hilarious, also es ist eigentlich nicht hilarious, es ist total traurig, aber es gibt einfach wirklich so Stories, weil die recherchiert extrem gut, finde ich. Und da gibt es einfach ein paar so Nebenstories, eben wo so, wie so patriarchale Mythen und so entstanden sind, wo du wirklich dir denkst so, wie kann es sein? Und es ist aber total trotzdem eloquent und cool geschrieben und nie so unter die Gürtellinie jetzt oder so. Also es ist große Empfehlung auch für das, ja. Sehr gutes Buch.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Stille Nacht, glaube ich. Stille Nacht.
Berührt dich das?
Ja, das berührt mich sehr.
Sehr, sehr berührend.
Stille Nacht in einer Landkirche mit so einem halb betrunkenen Organisten und sehr vielen Menschen, die ganz falsch singen, ist wahrscheinlich das Beste.
Das löst auch sehr viel
aus. Das löst sehr viel aus.
Allein die Vorstellung löst sehr viel aus.
Aber ich finde es wirklich, es ist ein ganz schönes Lied, das auch irgendwie, obwohl es irgendwie so in einer, weiß ich nicht, ob das ein guter Ort von Tradition ist, aber es ist trotzdem, es ist ein schönes Lied einfach.
Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Im Idealfall Schallplatten. Also ich glaube nicht, dass von meiner Kunst jetzt vielleicht möglicherweise viel bleiben wird. Ich hoffe, ich hoffe, das bleibt eigentlich so Inspiration für neue Menschen, dass die Kunst machen. Mhm. Dass irgendwer sagt so, hey, das habe ich gehört, das habe ich geil gefunden. Das trage ich weiter irgendwie vielleicht. Oder ich nehme irgendwas davon, wird es ein bisschen Teil von meiner Sache. Ich glaube, da wäre ich am meisten zufrieden. Wenn ich das schaffe, habe ich viel.
Oder vielleicht auch, dass jemand einfach die Gitarre in die Hand nimmt.
Ja, und, genau. Dass jemanden inspiriert zum Musik machen und dass, keine Ahnung, wenn ich mal stirb oder so, meine Instrumente irgendwie an coole Leute weiterkommen.
Und weitergespielt werden
und nicht weitergespielt werden.
Nicht verstauben.
Genau, das ist wichtig.
Wie die Platten hoffentlich.
Genau, ja.
Nicht irgendwo.
Gitarren klingen nur gut, wenn sie viel gespielt werden.
Du und irgendwelche letzten Worte heute für uns?
Wie ich schon vorher gesagt habe, hört es wirklich öfters auch einmal schlechte Musik. Man kann wirklich viel daraus lernen.
Danke dir.
Danke dir.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.